Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu Folge 100 von der Blanke Schrott. Heute am Freitag, dem 21. September. Friedemann sitzt heute im Studio am Haffring. Studio am Haffring. Friedemann meldet sich zu Wort.
Hier bin ich. Ich melde mich zu Wort hiermit. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein in diesem schönen Studio. Es riecht etwas streng. Danke. Und der Techniker ist wenig professionell, nicht so wie bei mir zu Hause.
Danke.
Aber trotzdem bin ich gerne hier.
Schön, ja. Mhm. Ihr hört auch schon, wie heiter diese Sendung losgeht, diese Folge 100. Heute 100. Folge mit ganz viel Musik, mit ganz viel leichter Unterhaltung, mit ganz viel Spaß, ganz viel Lachen, sehr viel, auch ein bisschen Versöhnung und auch ein bisschen Streit. Aber auch Freude und Spaß und 100. Sendung. Das ist doch was, oder?
Ja, man wird ja nicht alle Tage 100.
Genau.
Meinst du wirst im echten Leben auch 100?
Nee.
Warum nicht?
Nee, das ist willig. Glaube ich auch gar nicht. Also kommt drauf an, wenn man so eine geile Alte hat, kann man auch 100 werden, aber.
So wie Yuppie hieß das. Ich habe gehört, Ralf Siegel, wir haben ja heute die musikalische Sendung, Ralf Siegel hat geheiratet. Hast du das Foto gesehen? Da sieht er aus wie so ein Zombie. Er ist ja schon irgendwie Mitte 70 oder was.
Seit wann sieht er denn nicht aus? Ich habe früher mal gedacht, das ist Gargamel.
Der könnte den in echt spielen, ja. Und die Frau ist so noch relativ jung, was die.
13.
Die 37 Jahre älter wohl. Der hat ja eine 37 Jahre ältere Frau.
Ich wollte gerade sagen. 37 Jahre
älter. Ralf Siegel heiratet 110-Jährige.
Das wäre auf jeden Fall mal so ein Turning Point in der Geschichte. Der, weißt du, MeToo würde wegfallen.
Ja.
Gibt's nicht mehr.
Weil alle jetzt nur noch auf ältere Frauen
stehen. Mindestens 37 Jahre älter.
Wenn die nicht 100 ist, dann finde ich die gar nicht geil.
Boah, Junge, du Pädophiler. Die ist doch 40.
Die ist doch gleich alt. Was bist du denn für ein Perverser?
Nee, die muss mindestens 100 sein. Naja, was ist denn mit dem? Der hat ja geheiratet, ja, und sieht aus wie ein Zombie. Der sah aber auch schon eigentlich immer so ein bisschen aus wie ein Zombie.
Ja, das war ich.
Aber noch mehr jetzt.
Was für ein besserer Weg, es gibt keinen besseren Weg, die musikalische Sendung einzuleiten, als mit einem kurzen Gespräch über Ralf Siegel.
Ja.
Unser aller Vorbild.
Viele Songs, gute Songs geschrieben, ne?
Sehr gute.
Und vor allen Dingen
auch. Hey ho, Genghis Khan.
Aber auch für Bands wie die Bösen Onkels, die wir ja nur beide sehr verehren.
Oh ja.
Für die hat er auch geschrieben.
Echt? Mhm. Na, das ist ja ein Tausendsasser. Dass der so gut ist, wusste ich gar nicht.
Ja, der ist schon auch ein sehr angenehmer Typ. So sehr bescheiden, auf dem Boden geblieben.
Sympathisch.
Sehr sympathisch, ja. Erzähl mal, du wolltest erzählen, wie unsere wunderbare 100. Folge heute aussieht. Also.
Ja, wir wollten so ein bisschen, weil die Hörer hängen ja quasi an unseren musikalischen Ergüssen. Die finden das alles immer so toll. Wir kriegen viele Zuschriften, wenn Musik mal ist. Ganz toll.
Die hören auch gar nichts anderes mehr als unsere Musik.
Nee, die haben so ein Scanner-Programm sich selber geschrieben, die meisten. Wo sie nach Musik scannen und den hören, die Sprache wird weggeschnitten. Und wir sind ja, kann man sagen, erfolgreiche Musiker in der deutschen Musikszene, sehr etabliert, überdurchschnittlich erfolgreich, sehr überdurchschnittlich erfolgreich, sehr. Und da wollten wir jetzt mal so erklären und nahebringen, wie wir da eigentlich dazu gekommen sind. Und wir haben so in den Schatzkisten unserer musikalischen Karriere gegraben und von Anfang bis Ende, bis jetzt heutzutage, Schnipsel rausgesucht. Kleine Anekdoten, lustige Begebenheiten.
Die hier oder da auch mal gerissene Saite auf der Gitarre.
Davon kann ich dir eine Geschichte erzählen.
Erzähl doch mal, Friedemann.
Nee, fällt mir jetzt
mir ist mal ein Stock durchgebrochen. Viele sagen Stock, ne? Zum Schlagzeug, zum Stick. Mhm. Zu dem
Stöcker, ja.
Zu den Stöckern.
Mhm. Ja. Dir ist mal einer durchgebrochen.
Mir ist mal so ein Stock durchgebrochen. Oh. Das knackt aber, du.
Na. Beim Auftritt oder? Nee, bei der Probe.
Bei der Probe, richtig. Da habe ich richtig Gas gegeben.
Na, da sind wir doch auch schon mittendrin. Hast du denn als erstes Instrument Gitarre angefangen oder was war dein erstes Instrument damals? Wie bist du überhaupt, mal so gefragt.
Ganz.
Wie bist du überhaupt zur Musik
normal
gekommen?
Normal, wie alle anderen auch. Also
so, okay,
mit gut, 7 oder 8 fragt die Mutter, ob du auch.
Hey, wer bist du eigentlich? Ich bin ein Vollidiot.
Und wenn du schon mal hier bist, mach dich nützlich, lern ein Instrument. Nee, die hat mich gefragt, ob ich Instrument spielen will, meine Mutter. Und als Kind mit 7 oder 8 sagst du natürlich:
Fick dich, du Schlampe.
Nee, ich habe natürlich ja gesagt. Natürlich will ich ein Instrument spielen. Und die sind auch natürlich, wie Eltern so sind, gleich durchgedreht. Haben Klavier gekauft und ich habe Klavierunterricht begonnen.
So ein richtiges Klavier? Oder
ein richtiges Klavier. Also jetzt kein Flügel, aber ein richtiges, echtes Klavier.
Crazy.
Ja. Und dann habe ich eine Weile Klavierunterricht bekommen. In so einer traditionellen Musikschule bei uns. Ja.
Musikschule. Musikschule, klassisch. Mhm. Macht der denn auch nicht so viel Spaß?
Nee, ne? Überhaupt nicht. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Und das Schlimmere noch war der Theorieunterricht, der immer deutlich länger war. Naja, und dann hatte man so alteingesessene Lehrer, also noch so die alte Schule, weißt du, wo man
erstmal 20 Jahre Tonleitern üben muss, ja, bevor man überhaupt das erste Stück spielt.
Naja, und dann waren die Aussichten auch nicht so rosig. Also so als kleiner Junge, da denkt man, dass man eben Instrument lernt und dass das alles super schnell geht und so. Aber ist auf jeden Fall nicht der Fall und weiß man ja heute. Und dann haben die noch mitbekommen, dass meine Finger nicht so wollen, wie ich das gerne oder wie man das auch haben müsste beim Klavierspielen. Braucht man nämlich, wissen ja viele gar nicht, man packt den Daumen so unters Klavier, ne? Und benutzt die anderen vier Finger und die gingen bei mir nicht in einer Reihenfolge hoch zu und runter zu klappen. Also ich konnte quasi nicht von 1 bis 4 zählen. Und da haben die mitbekommen, dass das eine Sehnenschwäche ist. Also Sehne ein bisschen zu kurz ist. Klavier geht dann nicht mehr. War ich so ein bisschen glücklich drüber. Hab gedacht, geil, eine gute Entschuldigung dafür, dass das nicht mehr geht. Und generell machst du nicht. Aber dann habe ich ein Problem gehabt, dass natürlich weiterhin in der Musikschule bleiben sollte. Und willst du nicht wenigstens mal Gitarre dann probieren? Gitarre würde gehen, wenn der Finger nicht so ganz will. Und das war dann aber auch total langweilig und scheiße. Obwohl die Gitarrenlehrerin eigentlich eine ganz gute, die hat in der DDR mal, glaube ich, musste sich auf jeden Fall mal verantworten dafür, dass die in der DDR ein bisschen Frieden gespielt hat.
Da Frieden wurde da nicht gern gesehen. Da gab
es Ärger, ne? Die haben gesagt, nicht ein bisschen geht nicht.
Wenn schon, dann richtig.
Ja, und da hatte ich mal einen kleinen Auftritt, das war das Nächste, dass du als junger Bengel halt denkst, du lernst ein Instrument und dann musst du aber irgendwie so zu Altersheimen und da so vorspielen und das hat mich tierisch abgenervt. Okay. Ja, da waren immer so Musikschulveranstaltungen, die dann im Altersheim stattgefunden haben.
Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Alter, und dann habe ich auf so einem Auftritt mal spielen müssen und das war eine ganz einfache Sache, also nicht so Akkorde nicht spielen, sondern so auf Einzelseiten und dazu singen. Und dann hat mich die Musiklehrerin tatsächlich, die Gesangslehrerin, sogar auf so eine ganz alteingesessene Frau Kling hieß die, die hat klassischen Gesang gemacht und die hat gesagt, Mensch, ihr Junge, zu meiner Mutter, der hat ja eine ganz gute Stimme, die könnte man noch trainieren, da könnte man noch was draus machen. Und dann war ich halt Gitarre raus und Gesang rein.
Ach so, ach, das noch.
Und das war das Furchtbarste, glaube ich, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Also es ist immer schlechter, immer schlimmer geworden. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich aufgehört, mit 10 oder so habe ich nichts mehr gemacht. Keine Instrumente mehr. Und erst mit 16 habe ich das Gitarre spielen dann wieder für mich entdeckt.
Und dann alleine, oder? Und dann
auch? Komplett alleine, ja. Ich bin zu meinem Musikschüler, um das mal abzuschließen, auch schnell, bin zu meinem Musiklehrer hingegangen, der war schwer alkoholsüchtig und konnte mir nicht mehr so konnte mir nicht mehr so helfen, mir nicht mehr so viel beibringen, weil der hat ganz doll gezittert immer, ist kein Quatsch jetzt. Der hatte diese Feinmotorik nicht mehr drauf und die Konzentration auch nicht mehr. Und dann hat er mir ein Blatt gegeben, da war die Hand drauf und da stand von Zeigefinger bis kleiner Finger halt immer die Abkürzung drauf, ne, ZK. Und ja, genau, MR.
L.
Und
XL.
L? Langer Finger?
Langfinger, weißt du doch.
Genau, und dann habe ich über diese Methode die ersten Akkorde gelernt. Und dann der meiste Autodidakt nachher. Also hat mal der eine gesagt, hier, guck mal, so sieht eine Pentatonik aus. Und dann habe ich das 10 Jahre lang geübt bis heute.
Ja, das war's. Immer noch nicht. Ja, und dann hast du so die ersten Banderfahrungen gemacht. Da kommen wir vielleicht gleich und vielleicht erstmal, dass wir chronologisch so vorgehen, erzähle ich vielleicht jetzt mal meine Geschichte. Wollte ich gerade
sagen, wie bist du denn eigentlich rangekommen? Du bist ja wahrscheinlich schon durch deine Familie. In meiner Familie muss man auch noch dazu sagen, gibt es keinen, der irgendwie musikalisch ist.
In meiner früher auch nicht. Also meine Schwestern, ich hatte zwei Schwestern.
Hattest?
Ja, die habe ich umgebracht dann irgendwann so aufgefuttert. Und die haben Geige, die eine hat Geige und die andere Flöte. Flöte ist natürlich gruselig, wollte ich nicht machen, aber Geige fand ich schon geil.
Echt?
Mhm, und
dann sagen, zwei so nervtötende Instrumente, dass man klar ist, dass die Schwestern irgendwie
Geige aus dem Weg geräumt hast. Geige ist schon, wenn also man das dann langsam kann. Ja, am Anfangsstadium ist alles.
Deswegen hast du die Schwestern auch entsorgt.
Genau.
Die eine so Flöte den lieben langen Tag, die andere neben an. Okay,
ja. Genau, und dann wollte ich auch Geige spielen. Ich will auch Geige spielen. Und das habe ich dann ab 11 oder 12, 6 Jahre lang gemacht. Erst Geige, dann Bratsche. Und da wurden sozusagen die Grundsteine schon gelegt. So mein ausgezeichnetes Melodie- und Taktverständnis habe ich mir dort erworben. Nee, ich konnte natürlich überhaupt nichts. Ich konnte nicht, auch nach 6 Jahren nicht gut spielen und habe da auch nicht richtig mitgemacht. Ich konnte keine Noten lesen, wusste immer nur, welcher Finger auf welche Seite wo muss und so. Und meine Lehrerin war halt so eine, die mit toten Augen nach vorne auf die Noten geguckt hat und was man da gemacht hat, war eigentlich egal. Und sie hat immer gesagt, ah ja, okay, tschüss. Also war jetzt nicht irgendwie super streng oder so. Frau Jeitner hieß die, die hatte so Die hatte so kaum die? Frau Jeitner.
Aber sie hieß nicht Geitner, ne?
Nee.
Nicht, dass du.
Okay. Nee.
Hey, Frau Jeitner.
Ey, alte Sau. Nee, die hat. Und die hatte immer so lichtes Haar. Ganz wenig Haare und wenn, also die hatte die so komisch aufgeplustert, dass es so aussah, wenn normales Licht war, dass als wenn die Haare hätte und dann hat sie immer, wenn sie im Raum
hochtopiert
das Licht oben angemacht hat, dann kam so das Licht von oben und man hat keine Haare mehr gesehen. Also es war wie so ein Haar-An-Ausschalter.
Ja.
Ja, die arme Frau, aber die war herzensgut, so eine herzensgute.
Ach so, das ist ja schön.
Ja, die war nett. Ja. Genau, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt und alle Beteiligten wussten, das macht keinen Sinn mehr. Ich hatte keinen Bock zu üben und so klassisch. Und dann habe ich auch im gleichen Alter wie du, vielleicht ein Jahr eher, mit 15, 16 habe ich dann ausgelöst durch meine musikalische Erweckung mit Bob Dylan und
mit 15, 16 hast du angefangen, Bob Dylan zu hören?
Ja, schon ein bisschen eher und dann wollte ich es immer nachspielen.
Echt?
Ja. Und dann, genau, dann habe ich es mir auch selber beigebracht, so wie du. Halt, da war die Schulzeit perfekt, ich habe nie Hausaufgaben gemacht, hatte auch keine Freunde und naja.
Also eigentlich hat sich ja wirklich nicht sehr viel verändert. Ne? Du spielst heute noch Gitarre, Freunde kriegen dir keine...
Fehlanzeige. Nee, aber ich denke wirklich immer, dass also nach der Schulzeit hätte ich es nie gemacht, weil da hast du ja immer irgendwas zu tun gehabt dann.
Genau, das Arbeiten ist so eine, und so. Irgendwie so eine verlorene Zeit gewesen. Ne?
Und ich bin so froh, dass ich diese 6 Stunden nach der Schule dafür genutzt habe.
Ich auch.
Immer zu üben. Und was waren bei dir so die auslösenden musikalischen Sachen? Also bei mir waren es Bob Dylan und Neil Young und Stones.
Ja,
und also Beatles.
Sehr klassisch bei dir, ne? Bei mir sind es so viele tausende Sachen, ich wurde da nicht so klassisch rangeführt. Ne?
Aber warum hast du dann gedacht, jetzt nehme ich die Gitarre selber in die Hand?
Ich kann halt nur auf diese Zeit, in der man eben in der Schule nicht besonders viel, also war bei mir so, dass ich in der Schule nicht besonders viel Anschluss gefunden habe an die Dinge, die da vermittelt werden sollten. Und das war eben Biologie, Mathe, Geografie und Technik und dieser ganze Quatsch.
Werken.
Das hat mich alles nicht interessiert, wirklich null. Und das war so ein geeignetes Fluchtmittel auch irgendwie zu sagen, ach wisst ihr, heute setzt du dich zu Hause lieber im stillen Kämmerlein hin und spielst einen lieben langen Tag Gitarre.
Und was waren so die ersten Stücke, die du nachgespielt hast?
Ich habe nie so wirklich angefangen, Stücke nachzuspielen. Ich muss das ehrlich sagen.
Was hast du denn gemacht? Akkorde, einzelne Akkorde?
Ich habe immer versucht, Lieder zu schreiben oder irgendwie Musik so oder überhaupt erstmal so. Aber es gab immer mal Lieder, die man versucht hat nachzuspielen. Das ist aber wirklich ein heidenloses Durcheinander. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals mal natürlich Nirvana wollte man nachspielen. Ich hatte einen guten Freund, der konnte schon relativ gut auf der Gitarre rumzocken und hat immer alle so begeistert abends am Lagerfeuer und so. Und der konnte sehr gut Nirvana spielen, also Kurt Cobain auch singen wie Kurt Cobain und so. Und der kannte damals schon diese Don't Expect Me to Lie und so diese.
Das ist auch so ein Schlüsselding, ne? Ich hatte auch nämlich genau so einen Freund, der auch schon relativ gut war. Und der hat mir dann 2 Sachen so gezeigt. Einmal Polly von Nirvana und einmal Needle and the Damage Done. Also schon so ein übelst kompliziertes Ding, was ich heute noch nicht mal richtig spielen kann.
Aber das war Neil Young, ne?
Aha, ja. Genau. Also das waren so, also man braucht... gibt immer irgendwie auch so einen Impuls von außen auf jeden Fall.
Ich glaube, da gab es auf jeden Fall auch einige, aber nicht so konkret, dass man sagen konnte, das ist jetzt der Grund, warum ich die Gitarre, keine Ahnung, wie der plötzlich mich gegriffen hat.
Und was dann bei mir auf jeden Fall total krass war, und da kommen wir gleich mal zum ersten Schnipsel, den du vielleicht schon mal raus vorwerken kannst, dann hatte ich nämlich relativ schnell, also 2000, weiß ich noch, Anfang 2000, da muss 17 gewesen sein oder so, da kam ich dann nämlich in die erste Band, auch mit dem Typen, der mir die ersten Stücke gezeigt hat, Robert. Und der hatte nämlich mit seinem Bruder und Christoph, den du auch kennst, eine Band. Und Chris war damals irgendwie 12 oder 13.
Ja.
Das heißt, ich kenne Chris jetzt schon 18 Jahre. Den werden wir noch in ein paar Stücken hören, weil mit dem war ich dann immer noch in Bands zusammen. Du kennst ihn auch. Wir haben auch schon zusammen aufgenommen. Also ist so die längste musikalische Bekanntschaft, die ich überhaupt habe. Und genau, wir hören vielleicht mal, oder?
Das, ja.
Die ist jetzt wirklich... Der erste Proberaum-Mitschnitt nicht ever, sondern da hat meine Cousine schon gesungen, nicht die du auch kennst, sondern die deren Schwester, Sarah. Und es waren wirklich so die ersten Gehversuche mit den ersten paar Akkorden und hören wir doch einfach mal rein. Wir hören nicht alles.
Wie hieß denn die Band damals?
No Funny Stuff.
No Funny Stuff und der Song Heartbreaker, sehe ich das richtig?
Mhm.
Also hauen wir jetzt mal Heartbreaker rein von No Funny Stuff, eine deiner ersten
2001.
Probeaufnahmen, 2001, 17 Jahre her. Dann lass knacken.
Please, New York City, choose a boy right.
guck an, guck an.
Ah ja.
Das ist quasi eins der ersten Sachen, die du jemals aufgenommen hast und wo mich schon mal interessieren würde, mit welchen Mitteln wurde da aufgenommen? Schon so klassisch?
MD-Gerät war damals schon der geilste Scheiß.
Da musst du mal kurz erklären.
Na, Minidisc. Es war Minidisc. So halt so eine kleine CD in so einer Kartusche drin,
ja,
mit der man aufgenommen hat. Es war schon ziemlich fancy. Und
das Gerät? Also das war so ein CD-Beschreibe, also
ich kenne nicht. So ein kleiner MD-Player-Recorder, da konnte man so ein Stereo-Mikro anschließen.
Ah, okay, Stereo-Mikro.
Und hab dann einfach, hört man ja auch, den Raum aufgenommen. Mhm. Und meine Cousine, das finde ich ziemlich geil, die Akkordfolge finde ich immer noch ziemlich geil, da überlege ich auch immer nochmal, was damit zu machen. Und niedlich finde ich so meine Cousine, die halt noch nicht so richtig Englisch kann, tear your world apart, was auch immer, würde ich heutzutage wahrscheinlich auch immer noch falsch aussprechen. Aber irgendwie total, ich finde es immer total geil, das zu haben, weil ich noch mich total erinnern kann, wie wir hatten in so einem Dachgeschoss, wo alles verglast war, das war im Sommer, waren es da 50 Grad drin oder so, unaushaltbare Affenkäfig-Temperaturen. Und sie hat Mutter mitgemacht, so die 2-3 Jahre, dann haben wir, hören wir auch gleich noch, kam dann Vika. Und meine Cousine, die da singt, ist jetzt am Rias Kammerchor, glaube ich, also einer der berühmtesten Chöre Deutschlands. Also die ist bei der Musik geblieben und macht jetzt mit dem Gesang auf der ganzen Welt, tourt die da immer rum und so, ist übelst crazy, wo sie das hingeführt hat.
Also kann ich mir noch daran erinnern, als wir damals noch keinen Mikrofonständer hatten, noch nicht wussten, welche Mikrofone man braucht. Und so, da haben wir einen Besenstiel genommen und so einen Stein, in dem ein Loch drin war. Und da haben wir den Besenstiel reingesteckt und oben das Mikrofon angebammelt. Wir haben versucht, über einen kleinen Kassettenrekorder zu singen. Wir haben gedacht, die Stimme, das ist laut genug. Also das war auch ein ziemlich langer Weg, wenn man mal heute so auch die Aufnahmen hört. Die Technik, das ist ja auch alles ein bisschen einfacher geworden. Aber überhaupt alles so zu entdecken und zu gucken, wie schaffen wir das eigentlich, so 3 Leute abzunehmen, das...
Ja, und überhaupt so die Verstärker-Sounds und ich habe auch immer da schon mit Effektgeräten und Gitarren rumprobiert. Ich habe so eine übelste Schrottgitarre.
Punkig klingt's auch, finde ich.
Mhm. Ja, es ist halt so 4 Akkorde, alles waren immer so 4 Akkorde-Lieder und ich wusste halt auch überhaupt noch nichts mit Pentatonik. Ich habe immer so Töne rausgehört halt, die ich gut fand und habe dann immer die gleichen 3-4 Töne als Solo oder als...
Ganz früher war da doch alles nur ein Gefühl irgendwie. Man hatte nicht so konkrete Pläne wie heute. Man hat einfach Musik gemacht. Das fällt mir am allerdeutlichsten auf. Heute ist alles irgendwie kompliziert. Man muss viel überlegen. Man
weiß halt konkreter, was man gut findet, oder? Genau. Also man weiß gleich sofort, das ist Schrott. Genau. Und man ist nicht mehr so...
Also man hat einen Anspruch, so wollte ich sagen. Und
genau, also man nimmt nicht mehr jeden Schrott einfach so hin. Ne?
Ja, früher aber, da gab es diese Überlegung gar nicht. Da hat sich irgendwas gut angefühlt und da hat man dann gemacht. Und das war auch tatsächlich gut zu dem Zeitpunkt. Und
ich finde auch, also alles, was ich höre, was ich damals gut fand, finde ich immer noch, also ich weiß immer noch, warum ich das gut fand. Und es sind immer, auch wenn die Moves halt schlecht ausgeführt sind, sind es immer noch... wie jetzt hier gerade die Akkordfolge oder bei so einem anderen Lied, was ich noch gehört habe oder was wir als nächstes vielleicht noch hören, da sind es auch halt so Riffs, wo ich immer noch denke, okay, ja, da weiß ich, was sich da an Gay angeführt hat. Und wie hieß eigentlich deine erste Band?
Meine erste Band, glaube ich, hieß Away the Flatline, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber das, weißt du, bei mir war das immer so,
dass... ein aufmunternder Titel.
Ja, wir hatten immer so kleine Projekte. Also es gab immer jemanden, der irgendwie Bock hatte, Musik zu machen. Und der hatte dann aber ein Jahr, oder nicht mal ein Jahr, der hatte dann 3 Monate später wieder gar keinen Bock, Musik zu machen. Und man hat sich ständig irgendwie neu zusammengefunden. Und alle haben immer irgendwie neue Instrumente versucht zu lernen, weil sie auf die alten keinen Bock mehr hatten und so. Und das war immer so eine lange Findungsphase. Und da waren echt sehr viele Bands dabei, wenn man so möchte. Aber so eine richtig amtliche Band, wo man sagen konnte, okay, jetzt nehmen wir mal eine Platte auf oder versuchen es mal. Oder
hat diese Einheit, so dieses Einheitsgefühl.
Genau, das ist eigentlich alles erst sehr spät gekommen und auch hat auch alles immer nicht lange gehalten. So.
Aber ab wann hast du angefangen, in Bands zu spielen? Bei mir waren es 2 Jahre, nachdem ich angefangen habe, Gitarre zu spielen.
So 4 Jahre vielleicht. Dann. Mhm. Also versucht schon immer von Anfang an, wie gesagt, mit dem Stein und dem Besenstiel. Mhm. Und vor allen Dingen auch mit einem grottenschlechten Englisch. Also... da gibt es so einige Songs, die, glaube ich, nie rausgekommen sind, weil das Englisch so furchtbar ist. Weil man wirklich... also meine Meinung dazu hat sich ja eigentlich grundlegend geändert, weil ich schon einige Leute... also es gibt so diese Cover Boy Girl von so einer schwedischen oder dänischen Band oder so. Das hat Julian Casablancas dann mal mit einer...
auch eins deiner großen Vorbilder gleich mal.
Ja, kann man sagen, genau. Und der hat es mal aufgezeichnet und der hat gesagt, dass die Lyrics machen überhaupt gar keinen Sinn. Er weiß bis heute nicht, worum es in den Lyrics geht, aber er findet es cool so. Es sind einfach aneinandergereihte Worte und daher aber, also finde ich das gar nicht mehr so schlimm, wenn man halt so sinnlose Sachen macht, aber wenn man amtlich was sagen möchte und das aber dann falsch sagt, dann...
Na, oder wenn man Worte, auch wenn die nichts bedeuten, falsch ausspricht.
Ja, das so halt richtig auch amtlich so falsch. Das, und das fällt mir dann immer schwer. Deswegen kann ich auch, das hatten wir im Vorfeld, kann ich ja ruhig mal so ein bisschen erzählen. Du packst ja wirklich von Anfang an aus. Ich kann nicht so ganz von Anfang an auspacken. Erstmal, weil ich wirklich nicht viel habe oder nicht wirklich Sachen habe, wo ich behalte, ich bin da nicht so wie du, so akribisch mit dem ganzen Zeug. Ich mach dann immer mal was und dann liegt es doch irgendwo rum bei mir. Bei mir geht es dann mit neuen Sachen weiter und immer so vorwärts. Da, wo ich gerade bin, da passiert was und der Rest bleibt dann irgendwie liegen.
Nein, aber ich habe ja auch so eine Sachen technische Sache. Also ich habe einfach nur Glück, dass ich da immer einen Computer irgendwo, meine Eltern oder der Freund von meiner Mutter oder so hatte damals einen Computer und da konnte ich das halt alles auftun und sichern und so. Deswegen ist ja auf jeden Fall eine technische Sache. Also die
aber mir MDs, immer egal,
keine Ahnung, wo die MDs sind. Ja, nee, ich fand das immer, dieses Aufnehmen, das war bei mir immer schon so ein Teil davon, dass ich so das geil fand, das zu Hause nochmal zu haben irgendwie und auch zu archivieren.
Also bei mir, glaube ich, war auch schon immer das Experimentieren mehr im Vordergrund. Weißt du, nicht dieses strukturell irgendwas fertig machen und dann rausbringen, sondern eher so lange rumprobieren, bis man es kaputt probiert hat.
Ja, das ist ja heutzutage immer so. Okay, Await the Flatline war ja dein erstes. Und dann kam gleich als nächstes Hardcore-Projekt, als richtiges Projekt gleich A Gang of Strays, oder?
Ja.
Okay, dann lass uns, also weil da haben wir ja wirklich Musikschnipsel noch zu spielen, lass uns doch kurz noch von No Funny Stuff, weil die Phase geht dann auch zu Ende.
Ja.
Lass uns doch das einzige halbwegs professionell produzierte Lied noch spielen. Mhm. Da hatten wir nämlich die neue Sängerin Vika, mit der mache ich heutzutage auch immer noch Musik, ist auch so eine lange Connection. Und da waren wir mal in so einer Schule, kennst du ja bestimmt auch, also so eine Toningenieursschule, wo die halt so als Abschlussprojekt eine Band aufnehmen sollen und einen Song produzieren sollen.
Ja.
Und die suchen dann immer Bands und so. Und war so die erste Erfahrung in so einem richtigen Studio mit Klangkabine und alles einzeln abgenommen, alles einzeln eingespielt, war auch schon mal der total krasse Erfahrung so, weil du noch nie wirklich mit auf Klick und so spielen musstest.
Ja.
Und wie wahrscheinlich alle berichten, außer man hat Glück und kriegt einen guten Ingenieur-Mix-Typen da, war das halt der totale Schrott. Also halt einer, der es auch nicht kann so. Aber klingt auf jeden Fall schon deutlich amtlicher, kann man jetzt hören.
Who am I?
Who am I? Seems to be all right. Ja, auf jeden Fall schon eine Stufe weiter so, ne? Merkt man deutlich irgendwie so.
Ja, auch punkig, finde ich. Also ja. so ein bisschen punkig auch, oder?
Auf jeden Fall. obwohl keiner von uns jemals Punk gehört hat.
Also Troublemaker-mäßig so ein bisschen.
Und ich finde ihre Stimme, also die hat sich gar nicht so viel verändert. Ich finde halt, sie hat nie irgendwie Gesang studiert oder trainiert oder so, sondern die singt so super emotional. Mhm. Einfach wie sie es fühlt, finde ich nach wie vor immer noch gut. Und die singt halt noch ungefähr genauso. Nur ein bisschen kompetenter dieser Tage. Aber ich mag die Stimme immer noch total gerne. Und auch, also naja, man hört halt das ganze Unteite und das ganze breiige Mixzeug und so. Da war der auch noch
recht jung.
Ja, auf jeden Fall. Das war vielleicht 4 Jahre nach dem, was wir als erstes gehört haben oder so. Also und wir haben auch nie, waren jetzt nicht wirklich so eine Hardcore, wir stecken da alles rein Band. So, ne? Und wir hatten natürlich auch 1-2 Schluffis in der Band, die dann gar nicht so weiter eingeführt haben und so.
Die Schlüffis in der Band sind ja immer die, also entweder Frauen, also so Beziehungsstuff.
Ja, ach so, du meinst, ja, die Hindernisse, ja.
Genau, oder eben Schluffis. Also wenn du kannst 4 Leute sein, da fängt schon ein Problem an, du bist 4 Leute.
Na, wenn alle, also ich hab so und so eine Erfahrung gemacht, aber da kommen wir ja dann auch gleich zu. Also lass uns erstmal zu deinem Anfang kommen, ja. Aber wir kommen dann auch dazu, wieso diese Band es nicht mehr gibt und so. Also es gibt auf jeden Fall immer super viele Hindernisse, wenn Menschen zusammen Musik machen, ne? Weil einfach Menschen scheiße sind auch. Irgendwo sagen. Ein Stück weit.
Außer wir.
Ja, wir sind super.
Wir haben übrigens heute den 21. September und die 100. Folge, 100. Folge von Der Blanke Schrott, muss man sich mal vorstellen.
Kann sich kein Mensch vorstellen.
Genau, fangen wir mal mit einem der ersten Sachen an, die ich dann auch so rausgehauen habe im Internet und so. Codename Doris heißt der Song von der Band
A Gang of Strays. Genau. War ich riesengroßer Fan, gleich von Anfang an. Name Doris.
Das war so der erste, der irgendwie auch richtig gepusht hat. Da fällt mir auch ein, dass ich damals eine E-Gitarre, also ich wollte unbedingt mal eine vernünftige, eine echte, ordentliche E-Gitarre haben und konnte mir das nicht leisten. Und irgendwie ist was passiert, ich weiß auch nicht mehr, irgendein glücklicher Zufall ist entstanden, dass meine Mutter sich dazu hingerissen gefühlt hat zu sagen, weißt du was, Junge, wir gehen jetzt mal hin und gucken, ob wir eine ordentliche Gitarre für dich finden. Und das war so einer der größten Momente meines ganzen Lebens, als ich endlich diese herrliche LTD da, die da hinter
die
dir
du immer
steht,
noch hast, ne?
Ja, die immer
die
noch
die
habe.
Immer noch der geilste Hobel überhaupt ist.
Die auch sich nie irgendwie so verstellt oder irgendwie irgendwelche Zicken gemacht hat oder so. Also ich habe sie irgendwann mal zwischendurch einstellen müssen, ein bisschen.
Geiles aber Arbeitsgerät auf jeden
auf
Fall.
Jeden Fall
klingt auch dein Signature-Sound.
Und dann auf der Bühne und so, da hat die auch allem standgehalten irgendwie. Die hat echt viel mitgemacht.
Einige
so.
Narben davon getragen.
Echt. Das ist eine super Gitarre, die ich auch heute noch gern benutze und ist ja auch eigentlich die einzige wirkliche, die mir gehört, E-Gitarre, die ich hier habe. So und einige Leute haben schon gesagt, Mensch, verkauf die doch und kauf die neue, aber nichts.
Soweit kommt da eine
Tüte rein.
Meiner ersten kann ich mich auch nicht drin. Ich habe meine erste zum Abi bekommen, meine erste gute sozusagen.
Und hat die eigentlich auch so dein Songwriting oder dein Musikmachen gepusht, weil diese Gitarre, und dazu gab es ja auch noch einen Verstärker, so ein Marshall Hybrid, ne? So.
Naja.
Und der hat dann auch ordentlich Dampf gemacht. Und früher war ja auch noch so ein bisschen, habe ich ja noch weitaus härtere Töne angeschlagen, wie man hört da auch so ein bisschen, also hört sich da jetzt vielleicht auf
ja, aber du hast auch so eine Punk, also ist glaube ich dieses punkige, der
Punk
punkige
Sound. Punk hat bei mir eine große Rolle gespielt, bei dir glaube ich musikalisch gar nicht mal so.
Ne? Na, also ich meine kommt, vom Hören. Also ne? Das Punkige kommt, so hat sich ja Punk auch entwickelt, aus so einer jugendlichen Aufbäumen-Sache,
genau.
So geil laut.
So. Hart, ja, und ich habe da auch wirklich, glaube ich, alles mal abgetestet. Wir haben alles Mögliche dann so in den Jahren. Wie gesagt, wir hatten nie wirklich eine Band, wo man sagen konnte, die, das ist die Band, die macht jetzt dit und dit, sondern bis dann irgendwann cool, vielleicht Await the Flatline kam, was aber auch alles auch noch so unausgegorener. Also teils. Hat, da haben wir jedenfalls sehr viel noch Drop D gespielt, also so mit runtergestimmten Seiten
düster,
und so.
Düster.
Und eben so richtig verzerrt und so. Und das war damals ein großer Push für mich, diese Gitarre zu bekommen, weil plötzlich war Songwriting war auf jeden Fall eine Stufe höher dadurch.
Ja, das also bei mir war es nicht. Ich hab, weil, würde mich nie als Songwriter bezeichnen, jetzt erst so in den letzten 3-4 Jahren, seit ich keine Band mehr habe. Aber war auf jeden Fall beflügelnd, hat so ein neues, geiles Gerät. Und ich hatte als erstes so ein Epiphone-Nachbau, so ein Les Paul. Mhm. Und die war einfach so...
Jazz-Urgestein, ne? Les Paul, oder?
Ja, der Typ, ja. Also, aber die Gitarre ist dann eher so rock-mäßig geworden. Also gibt es seit den 50ern und war auch Jazz, natürlich, aber ist dann eher so heavy-rock-mäßig. Mhm. Das war so das Image, Led Zeppelin und so. Und das war auf jeden Fall total geil, natürlich. Aber... wir waren eher immer so eine Jam-Band, also am Anfang nur fand ich Stuff, dass wir eher so rumgewurschtelt haben und einer hatte eine kleine Idee und dann haben wir alles so zusammen entwickelt, so wie es heutzutage meistens auch noch ist. Mhm. Außer, dass ich jetzt aktiver das lenke, glaube ich. Ja, aber dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Band, weil, wie wir vorhin schon hatten, irgendeiner ist immer zu schluffig, dass dann alles nicht mehr funktioniert. Irgendwie. Du warst ja auch wahrscheinlich immer der Angetriebenste, so, ne? Der halt die.
Ja, glaube auch der Unbequemste, weil ich auch. Ich glaube, der erste war von allen, der erkannt hat, dass so eine Gruppendynamik zwei Dinge erfordert. Einer, der sagt, wo es lang geht, weil alle können es wirklich nicht. Das gibt es teilweise, aber da musst du schon müssen alle super Talente sein und auch sozial ziemlich viel drauf haben. Und wenn du so jung bist, hast du das, wie du selber schon sagst, noch so einen reaktionären, so einen irgendwie aufständischen Gedanken. Und dann bist du in der Gruppe auch nicht gerade irgendwie demokratischer. Also muss jemand sein, der zum Beispiel die Songs schreibt und also jemand, der das meiste, glaube ich, geistige dazu steuert oder beisteuert, der sollte auch das Sagen haben, war damals so meine Haltung. Heute hat sich das auch ein bisschen verändert. Die eine Sache und dann noch die Sache, dass du halt dabei bleiben musst, dass alle am Ball bleiben müssen.
Genau, und alle halt wirklich, also auch die, die songwriterisch nichts zu tun haben, die müssen dann halt, wenn der Song ausgearbeitet werden muss, da müssen die halt dann brillieren und ihren Teil tun und so. Und so war es bei uns in der Band auch. Also ich hatte dann mit dem anderen Gitarristen so, haben wir uns halt die Lieder so zu zweit ausgedacht und dann die zur Band gebracht und alle anderen haben sich was ausgedacht, im besten Fall. Und ich war, also Chris war schon immer der Angetriebenste mit mir zusammen so, dass wir halt am meisten... uns auch so mit Musik beschäftigt haben, so außerhalb der Band und so. Und dann waren halt zwei Schluffis so dabei. Mhm. Und dann hast du gemerkt, also ganz billige Sachen, du triffst dich zur Probe und der andere kommt 2 Stunden zu spät.
Naja, das ist ja noch Klassiker. Also das sind ja Sachen, mit der lebt auch so eine Band noch ganz schön gut weiter, ne?
Ja,
aber dann kommen die schlimmeren Sachen. Ich weiß.
Na, und dann passiert halt nichts.
Dann ist da erstmal ein Döner. Das war bei uns zum Beispiel so ein kleiner Proberaum.
Ja,
und der Klassiker. Kommt schon 2 Stunden zu spät. Und dann hat er aber noch einen dicken Döner da. Und dann isst er erst seinen Döner. Die ganze Bude stinkt. Wir haben alle vorher gegessen, weißt du?
Ja, so, und aber dann schließt er die Gitarre an. Dann kommt nicht mal irgendwie was, sondern dann wird nur so rumgedudelt. Wir hatten auch keine gute Kommunikation. Mhm. So. Das ist ja in einer Band auch total wichtig. Also wenn ich jetzt wüsste, so zu kommunizieren, ey, wir wollen jetzt hier mal proben und so, wir haben das Lied und lass uns mal machen, dann würde es auf jeden Fall auch, hätte das wahrscheinlich entweder besser funktioniert oder wäre noch früher, hätte aufgehört, aber wir haben dann, glaube ich, 1,5 Jahre oder so halt so rum einfach geprobt, ohne dass irgendwas passiert ist. Keine neuen Songs, keine großartigen Auftritte. Das
fühlt sich dann so aus irgendwie, ne?
So total.
Aber das ist eine Sache, aber ich finde noch schlimmer ist, also ich finde, dass es so Sachen gibt, so Macken, die typisch bandtypisch sind, so, also dass einer immer zu spät kommt, dass einer immer ein bisschen zu viel Bier trinkt, dass einer ein Joint zu viel raucht, dass jemand...
Was immer
so,
alles immer du, diese drei Sachen.
Ja. Das ist wie beim Fußball so ein bisschen, so ein Teamspiel, wo es auch Leute gibt, die irgendwie aus der Rolle fallen und so alles am liebsten alleine machen wollen und so. Und wenn du dann quasi zwei hast, sagen wir mal, die miteinander so ein bestimmtes Niveau erreichen und die anderen beiden müssen ja dann mitziehen und wenn die nicht mitziehen, ich glaube, das ist das größere Problem als die ganzen vielen kleinen Macken, die sowieso schon super abnerven, aber wenn du dann noch merkst, dass in die Musik selbst nicht investiert wird, dass alle sich halt quasi ihre Freizeit dazu nehmen,
der Bassist kauft sich keine neuen Saiten,
obwohl genau.
Die total ewig scheiße klingen oder genau. Kann sein Instrument nicht stimmen und hat aber auch
oder weiß auch schon nach einem halben Jahr nicht, wie der Song läuft. Obwohl
ja, das ist ja so. Davon ja mal ganz abgesehen, dass man halt nicht arbeiten kann, wenn die Leute keinen Bock haben, da, also Die kommen einfach dahin und sagen, ja, wir wollen in der Band sein und wir proben dann. Und dann, aber halt, du kommst immer zur nächsten Probe, immer ja, an der gleichen Stelle an, dass die...
Die machen ihre Hausaufgaben erst während der Probe. Das ist eben das Ärgerliche daran. Und wenn du, und wenn du dann anfangen musst, und das hat man früher ja versucht, so wie Gespräche zu führen. Man hat sich extra getroffen, um bandinterne Dinge zu treffen. Ja, sodass sich diese irgendwie Gruppendynamik irgendwie vernünftig hinrüttelt und so. Und man hat ja dabei auch nicht alles richtig gemacht, ne? Um diese Probleme zu lösen, hat man ja dann auch alles andere gemacht, als irgendwie rational vorzugehen und irgendwie objektiv für alle das Richtige zu tun, sondern das fällt einem ja dann erst später auf. Aber es stimmt, die ganzen kleinen Probleme machen schon eine Menge Ärger. Also vom zu spät kommen kann ich, Gottes Willen, ich war ja auch nicht immer der Pünktlichste, aber wir hatten tatsächlich, was ist denn, hast du noch eine Idee, was die größte Zeitspanne war, die du mal auf jemanden warten musstest? Weil ich kann, glaube ich, die jedes Mal toppen, aber erzähl mal. Aber hast du eine Idee irgendwie, dass du mal so wusstest oder dass du weißt, irgendwie da musst du mal einen ganzen Tag warten oder so?
Na, mit dem Gitarristen der ersten Band war es auf jeden Fall so, das waren auch so Klassiker, die haben wir dann so hinter seinem Rücken immer, wenn er nicht da war. Also er kam mal 2,5 Stunden zu spät, weiß ich auf jeden Fall, und die Ausrede war, er musste sich noch die Haare waschen.
Das war ja, ja. Nicht ja, ja.
Und also das war so, da haben wir die 2 Jahre danach immer noch Witze drüber gemacht. Ah, der ist sich noch Haare waschen.
Also ich habe mal 3 Tage, die schlagende 3 Tage, nicht nur ich, sondern meine Mitstreiter ja damals auch, wir haben 3 Tage auf den Schlagzeuger gewartet. Wirklich 3 Tage.
Aber beim Aufnehmen oder wie?
Wo? Nee, wir wollten proben. Und wir haben, als ich das abgezeichnet hatte, dass das immer wieder passieren wird, dass er halt entweder sehr, sehr spät kommt oder gar nicht kommt, haben wir gesagt, wisst ihr was? Weil er dann immer gesagt hat, ja, wir meckern immer nur rum und das ist doch alles gar nicht so. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Untereinander, natürlich dem Schlagzeuger nicht Bescheid gesagt. Wir gehen jetzt 3 Tage hintereinander zur Probe und geben diese 3 Tage auch an und dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Und er kam am ersten Tag, sagen wir mal, es war 18 Uhr und er kam aber 18 Uhr nicht. Er kam um 19 Uhr, er kam nicht um 20 Uhr. Dann war das Handy aus. So, und dann wusstest du schon, heute wird nichts mehr passieren. Am nächsten Tag kam dann abends um die gleiche Zeit eine Nachricht. Und dann am nächsten Abend wieder eine Nachricht, dass er noch schnell eine Hose holen will. Dann kommt er aber.
Ah ja.
Daran erinnert bis heute, dass er schnell noch eine Hose von seinem Bruder holen will. Und dann kommt er aber.
Ja, es gibt so Ausreden, die vergisst man anscheinend nicht.
Und da haben wir tatsächlich da gestanden und haben gesagt, überleg mal, wir warten jetzt den 3. Abend hier schon. Und der kam auch an diesem Abend nicht.
Ja. Nicht schlecht. Aber das war noch nicht bei Gang of Strays.
Nee. Das war schon so eine Vorkonstellation, ja.
Genau, und dann... Ja, hat sich die Band halt so langsam aufgelöst und nebenher, das muss dann so 2006, 2007 gewesen sein, habe ich nämlich nebenher Peter kennengelernt, den du ja auch kennst. Und dann habe ich nämlich, weil da ja in der Hauptband emotional und so nicht so viel zu tun war. Und
wo hast du
ja
halt Peter überhaupt kennengelernt?
Mal in einem Urlaub in Italien, wo ich mit meiner Ex-Freundin, ersten richtigen Freundin war.
Wie, du warst alleine mit deiner Freundin?
So, es war so ein Sammelurlaub, wo man sich so ein Haus mietet und alle treffen sich da und die beste Freundin von Paulas Mutter. Aber er war zufällig Mutter,
da. Ach so.
Naja,
war so überall.
Ich wusste nicht, dass er kommt, aber so. Es war halt so eine Gemeinschaft von Freunden und Müttern, die sich kennen und bla bla bla.
Okay.
Und da war er dann dabei und ich bin mit ihm zurückgefahren.
Ja.
Wir sind so durchgeballert, 14, 16 Stunden oder so von Italien hoch, weil ich arbeiten musste. Das war auch die, wo ich das.
Komm, wir fahren mal nach Italien und am nächsten Tag, du, ich muss gleich los.
Ich habe vergessen, ich muss
arbeiten. 2 da sein.
Nee, die waren eine Woche da. Auf jeden Fall war das so, wo ich Sekundenschlaf hatte und mitten
so,
wo ich auf der Straße wach geworden bin und dieser Seitenstreifen unterm Auto war. Mhm. Genau, und auf der Fahrt haben wir uns halt.
Geküsst.
Das sowieso, das erste Mal habe ich ihn untenrum geküsst, aber auch kennengelernt, ne? Halt die ganzen Musikgespräche, gleiche Bands, er hat mir 1000 Bands erzählt, die ich noch nicht kannte und andersrum und der Beginn einer nicht unbedingt langen, aber, na obwohl eigentlich schon
na doch,
ziemlich lang, aber
war schon ziemlich lange zusammen,
ja. Aber auf jeden Fall einer fruchtvollen Freundschaft auch und dann habe ich jedenfalls nebenher, und das können wir als nächstes mal hören, mit einem anderen Schlagzeuger noch, weil mit Chris waren wir ja noch in dieser Band so ein bisschen auf Halde verbandelt. Haben wir nebenher die Continental Lumberjacks, ja, dümmster Bandname aller Zeiten. Mit Jakob. Continental
Lumberjacks.
Nicht schlecht, ne? Und wie hießen dann später auch Frisked.
Frisked.
Frisking ist so, wenn man durchsucht wird, so. Mhm. Keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir da so in so einem Jugendclub immer gejammt.
Continental Lumberjacks.
Und haben viel rumgejammt, aber auch viel gecovert so. Ich glaube, jetzt hören wir auch gleich ein Cover, oder? Nee, wir hören noch kein Cover. Auf jeden Fall war das auch total geil, weil wir da so unsere Einflüsse halt, Queens of Stone Age waren da schon, die sind ja bis heute irgendwie einer meiner größten Einflüsse. Und Peter fand die auch gut und Foo Fighters und so, als die noch gut waren zu der Zeit. Und da haben wir...
fängt schon die Kritik-Rubrik an. Foo Fighters, als sie noch gut waren.
Naja, es ist wirklich so eine Opa-Sache.
Ja, Sex is on fire.
Na, das sind ja Kings of
Leon. Ah, ja, stimmt, das ist ja Kings of Leon. Ja,
aber
da
die waren früher auch besser. Ja. Das tut es genauso auch. Also ist ja einfach so ein Phänomen, da kann man zwar sich wie ein alter Opa fühlen, aber es ist einfach so, dass wenn die verzweifelt und hungrig und scharf und heiß sind...
Warte, aber dann Foo Fighters, also du bist ja der Experte für die Namen und so, ich will dich jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Du bist ja so ein Experte immer für die Namen der ganzen Musiker. Ja. Also so Gitarristen und so, da bist du ja wirklich drin. Und wie heißt der nochmal von den Foo Fighters?
Dave Grohl.
Dave Grohl, genau. Und der ist ja eigentlich ein ziemliches Talent, so ein ziemlicher Multityp. Ne?
Bester Schlagzeuger.
Bei dem fand ich immer so richtig interessant, dass der gesagt hat, dass die Gitarrenriffs immer nach Schlagzeugartig gespielt werden bei ihm. Dass er alle Gitarren, also dass
weil
er Lieder immer...
Weil ich Schlagzeuger bin.
Das sind zum Beispiel Sachen, wenn die einem irgendwie so ein Bandmate oder so von einer anderen Band, also wenn die denen einen, wenn diese Tricks jemand verrät, das finde ich sehr, sehr gehaltvoll immer. Und deswegen, ich höre die überhaupt gar nicht, aber deswegen finde ich den tatsächlich cool, weil er so mal erzählt hat. Also ich höre Foo Fighters, weder Foo Fighters noch Kings of Leon.
War für mich, also Foo Fighters war für mich, Color and the Shape war so ein Riesenalbum, bevor ich die Queens sogar noch kennengelernt hatte, wo halt so, das war der beste Rock zu der Zeit, so der fetteste, aber auch am besten geschriebene und emotional und nicht nur so Geklapper. Also ich konnte mit Geklapper noch nie so Metal-Geklapper und so noch nie was anfangen. Mhm. Und das war also auch nur total, wenn man jetzt meinen Kram von heutzutage hört, glaube ich, so ein total deutlicher Weg, der halt über melodiös, aber schon hart sozusagen geführt hat. Und jetzt hören wir doch einfach mal in die Continental Lumberjacks. Ich glaube, es ist auch so ein Proberaum-Mitschnitt.
Ja.
Mal gucken, was da passiert.
Okay.
Ja, das war,
haut er richtig drauf.
War ein Kaius Cover. Na, also da waren wir schon wirklich in der härteren Gangart unterwegs. Und ja, man hört halt Peters Stimme schon so. Ne? Das ist auch, werden wir ja öfter jetzt nochmal hören.
Also ich ziehe mir immer auch so ein bisschen Unmut der anderen auf mich, so wenn ich immer so sage, dass die Queens of the Stone Age, aber die jetzt nicht, aber eigentlich so ja, wie Foo Fighters und so und Kings of Leon, dass ich die scheiße finde oder so. Und da hat ja nichts damit zu tun, dass... Also ich weiß immer, die ganze Welt findet die immer alle geil, weißt du, und ich finde die Musik immer eigentlich mal, die zieht mich nicht so mit und deswegen, ich meine jetzt nicht, dass die grundlegend scheiße sind, sondern dass ich die einfach nicht höre.
Ja, das ist
ja was anderes. Aber klarstellen.
Bei Queens of Stone Age, kennst du dich ja natürlich nicht aus und die Sachen, die ich dir gezeigt habe, fandst du auch immer gut.
Genau, die habe ich ja nochmal ausgenommen eben.
Ach so, okay. Ja, na, das also ist ja sowieso alles Geschmackssache. Aber dieser bratige Ansatz, wie man da gehört hat, ist auf jeden Fall war wieder so wie in der ersten Band, dass so Spaß gemacht hat, einfach laut zu knüppeln. Auf jeden Fall. Und da, weiß nicht, hatte ich dann den ersten Röhrenverzerrer-Pedal und den ersten besseren Verstärker und die eine Stufe bessere Gitarre sozusagen, eine Epiphone dann und so. Also es war alles so ein, das wird noch ein bisschen geiler. Und du kannst halt, was weiß ich, dann konnte ich die ersten Tonleitern und halt.
Man musste ja auch immer gegen den Schlagzeuger anspielen, so. Man musste immer so eine gewisse Lautstärke haben und das, glaube ich, hat auch vielen die Ohren weggefickt. Wir haben halt auf kleinstem Raum teilweise unglaublich laut geprobt.
Das bei euch war so richtig
geknallt,
krass,
ne? Alter. Ja. Aber der Schlagzeuger war ja auch komplett wahnsinnig, ne? Wir hatten ja zu Gang of Strays Zeiten nachher, also diese ganzen Bandnamen. Das mit die damals für Argos haben wir mal abgekürzt. Ne?
Aber Gang of Strays fand ich ziemlich geil, weil ich halt dieses Gefühl, dass man so durch die Gegend zieht mit so einer Gang halt.
Genau, das war so war's auch gemeint. Fand ich
ziemlich geil. Und da kommen wir ja, also vielleicht können wir ja von dir auch mal wieder was hören.
Ja, wir können mal gucken hier.
Weil langsam kommen wir auch in das Gebiet, wo wir uns dann schon kennen, ne?
Ich glaube, das dürfte die Zeit auch sein.
Warte mal kurz. Ist das nächste schon, wo wir uns schon kennen?
Ich glaube,
dann müssen wir unsere Kennenlerngeschichte noch vorher noch erzählen.
Also wir haben hier zum Beispiel von Gang of Strays, wir haben hier von Gang of Strays noch Don't Get Me Wrong zum Beispiel. Das ist so ungefähr die Zeit gewesen und das war, als wir den Auftritt hatten im Brandstall, weißt du noch, in Ferdinandshof, das ist jetzt hier auf dem Dorf, das wird keiner von euch kennen oder wie die wenigsten.
Brand im Stall.
Brand im Stall hieß das ganze Ding und das war, glaube ich, so eine Veranstaltung, gab es nochmal so eine Halloween-Veranstaltung, war der da auch dabei?
Nee, aber wir hatten ein Konzert zusammen bei Brand im Stall und da haben wir aber noch nichts miteinander zu tun gehabt. Und dann haben wir aber so irgendwie den Fuß in die Region hier bekommen. Ja. Und beim nächsten Konzert haben wir uns dann so ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. Das war dann hier bei dir in Eggesin, in der Bike-Action da.
Genau.
Aber dann spiel doch erstmal nochmal deins und dann erzähl mal, wie wir uns verliebt haben.
Also Don't Get Me Wrong von A Gang of Strays. Wir waren auch immer eine Liveband. Wir haben also mehr eine Liveband als eine Studioband. Das muss man auch dazu sagen. Das hat man uns auch immer auf Konzerten gesagt. Irgendwie eure Aufnahmen klingen bei Weitem nicht so gut, wie ihr live klingt und so.
Ist ja auch super knifflig halt. Das Zusammenspiel war halt bei euch wie bei uns ja auch so. Das ist halt der Schlüssel dazu. Wir sind ja nicht irgendwie Leute, die an irgendeinem Aufnahmegerät irgendwelche Songs zusammengebastelt haben, sondern es ist ja alles in Bandkonstellationen entstanden sozusagen. Und das war bei euch natürlich viel krasser. Ihr seid ja eine härtere Gangart, als wir so gewesen sind. Aber es ist also bei
euch... Würde ich noch gar nicht super, mal sagen, meinst du, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also das Geknüppel ist auch schon durch deine Stimme und so. Da kannst du ja viel härtere Gangart ansteuern.
Dann drei auch mal einlegen.
Okay, dann können wir, ich erzähle noch mal kurz, ja, wie die Band, wir gerade Continental Lumberjacks, da war ich mit Peter halt schon zusammen. Und dann derweil wir das gemacht haben, ist sind No Funny Stuff in die Binsen gegangen. Und dann unser Schlagzeuger wollte dann irgendwann auch nicht mehr mitmachen von den Continental Lumberjacks. Und da habe ich gedacht, Alter, führen wir die beiden Welten doch zusammen, Peter und Chris. Und das war dann halt, dann haben sich die Three Kicks gegründet. Ein Bandname, den ich mir ausgedacht habe und immer verflucht habe, weil da ein TH drin ist. Und ich kann leider Three Kicks nicht so gut aussprechen.
Hast du mal Three gesagt?
Three Kicks, hm. War auch besser, weil wenn du Three Kicks und dann, wie heißt ihr, Three Kicks? Und dann deswegen sage ich
aber immer, kann auch ich glaube, das können die wenigsten, ne, diese TH aussprechen,
ja, ja,
ne,
oder? Halt. Aber bei, ab, ja, da ging es dann jedenfalls ganz gut ab. Und vielleicht, ja, da haben wir dann so, wir haben uns eigentlich gegründet für Nico, den wir hier, die Podcast-Leute auch schon ab und zu mal gehört haben.
Ja, und nochmal alles Gute nachträglich.
Oh ja, Nico, stimmt,
ich hab der hat ja gerade Geburtstag. Ja, ich habe den voll vergessen.
Tut, ich habe ihm geschrieben.
Ja, tut mir ganz doll leid, Nico. 1000 Küsschen an dich. Nico, guter Mann, bleib wie du bist.
Freut er sich aber
viel gar. Erfolg.
Nein, er soll nicht bleiben, wie er ist. Er soll sich komplett verändern.
Ja, er soll sich zum Guten wenden, aber sein Herz ist ein großes, liebes,
oh ja,
fluffiges,
so groß wie so ein
Sahne-Quark-Herz. Das soll ruhig so bleiben. Das ist ein guter Mann.
Kerl, und jedenfalls, ja? Der hatte Geburtstag und da für diesen Auftritt haben wir uns gegründet und so.
Das war der Grund eurer Gründung.
Mhm. Hättet ihr euch den Gründungsgrund. Mhm, ja, eigentlich schon, ne? Aber es gibt ja schon so eine Tante, die Nico heißt. Okay. Und jedenfalls, das, der Tante, Repertoire, was war da, haben wir halt so alles.
Tante meine Nico.
Tante Nico. Da hat sich sozusagen aus diesem Covermaterial, also wir hatten ja noch keine eigenen Songs und so, haben, glaube ich, ein halbes Jahr vorher angefangen zu proben oder 3 Monate oder so. Und aus diesem Grundstück, Stock von Liedern, die er sich halt gewünscht hat, ist unser Repertoire dann entstanden. Und wir fanden es halt, also es hat so gut funktioniert alles, dass wir dachten, okay, dann machen wir es doch. Und einen Song, den wir da gemacht haben, den kennen vielleicht die Leute da draußen auch, weil es ein relativer Hit war für die Queens of Stone Age, war Little Sister. Nee, das ist danach.
Little Sister. Mhm.
Auch Proberaumaufnahme einfach. Three Kicks. Totaler Schrott.
The
erste
Kicks.
Erste Runde, Three Kicks.
Okay, dann machen wir die Lautstärke gleich weg. Ich habe vorhin die Lautstärke immer schon.
Ja.
Wir müssen uns erst daran gewöhnen, dass wir hier in unserem tollen Radiostudio. Wir sind ja ab 100. Folge, hat sich ja einiges verändert. Design werdet ihr ja sehen, jetzt in Zukunft hat sich so ein klein wenig verändert.
Ach Gott, ach Gott.
Und so ein bisschen frischer. Also alles untenrum ist und bleibt alles, wie es ist.
Bisschen frisch gemacht.
Und obenrum aber ein bisschen frischer. Außen hui, innen fui. Wie immer. Also jetzt Three Kicks mit Little Sister.
Little Sister Cover.
Okay. Ab geht's.
Stümperhaft gespielten Dings, hören wir doch mal auf. Ich denke, es war schon interessant genug.
Ja.
Ja, man merkt auch, ne, kloppiger, ausformulierter, tighter.
Aber daran, da erinnere ich mich sofort wieder an die ganzen Shows und so, bei denen ich dabei sein durfte, wenn ihr irgendwie Gigs hattet und so. Und ihr wart echt eine klasse Liveband.
Kann man nicht anders sagen.
Wirklich klasse Liveband. Auch Proben. Selbst Proben hat, also bei den wenigsten Bands machte Proben Zuschauen Spaß.
War bei euch aber auch immer total geil.
Im Ernst?
Ja, ja, weil halt die Probe war ja so, wir hatten ja nicht, also wir hatten, glaube ich, ungefähr ähnlich viele Auftritte sozusagen.
Ja.
Deswegen waren das Hauptding.
Schon ein paar mehr, glaube ich, oder?
Ja, kann sein. Aber deswegen war so das Hauptding.
Ja, ja, war schon viel besser, oder?
Ja, ja, ja. Aber wir hatten auf jeden Fall den meisten Spaß halt bei den Proben. Also darum ging es eigentlich so, dass man halt nicht für die Auftritte nur geprobt hat, sondern halt geprobt hat, weil das der geile Part war sozusagen.
Ja.
Und das merkt man auch jetzt bei der Aufnahme und so. Und man merkt, dass Peters Stimme immer deutlicher und kontrollierter und besser ist und so. Der hat ja auch immer.
Ihr wart zum Schluss, finde ich, an einem Punkt, wo es Also wo sich die Spreu wirklich vom offiziell vom Weizen trennt. Das habe ich im letzten Konzert, im letzten Record-Release im Marie Antoinette war das, ne? In welchem Stadtteil liegt das eigentlich nochmal? Wo war das nochmal? An der Spree irgendwo, ne?
Friedrichshain-Kreuzberg, direkt an der Grenze zu Kreuzberg. Mitte-Kreuzberg-Grenze. Mhm. Ja, das war auch einer der letzten großen Auftritte. So. Ja,
also wenn du die Band von CD und live nicht mehr unterscheiden kannst, wenn alles aus einem Guss klingt, dann hast du es geschafft. Und ich finde das, also da ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ihr seid jetzt auf jeden Fall so amtlich, dass ihr alles machen könnt. Jetzt könntet ihr alles machen. So.
Aber das ist ja Spoiler-Alarm, da kommen wir gleich noch zu.
Ja, ja.
Erstmal haben wir, das war jetzt so die Zeit, bei der wir uns kennengelernt haben, ne?
Ja.
Also hier bei dir in Eggesin zusammengespielt, da hatten wir noch nicht so viel miteinander zu tun, aber ich weiß, dass wir Nummern ausgetauscht
haben. Ja, da haben wir aber schon noch in Ueckermünde rumgehangen tatsächlich, in der schönen Hafenstadt Ueckermünde, im Erholungsort Ueckermünde. Da habe ich noch, glaube ich, bei meinem Vater gewohnt, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich.
Ach so, du meinst ihr als Band. Ja, ja, ja. Na, aber wir haben uns hier in Eggesin kennengelernt auf diesem
Biker-Ding.
Da haben wir dann auch ein Jahr später nochmal gespielt. Aber ich weiß, dass wir dann so privat Kontakt aufgenommen haben. Ne?
Ich habe euch gleich, als ihr im Brandstall, weiß ich noch, dass ich gesagt habe, also ich habe mir das Konzert, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn wir gespielt haben, die Leute, die kommen, sind nach vorne, also so eine kleine Reihe sich gebildet hat. Und wenn dann andere gespielt haben, sind sie meistens wieder gegangen und haben sich so aufgelöst. So scheiße, wie sie halt bei uns sind, ne? So undankbar.
Undankbare Tricks.
Naja, da müht sich halt wirklich eine Liveband ab, aber die haben echt, also wir haben auch immer irgendwie Show gemacht, so, ne? Wir haben
reingehauen. Auf jeden Fall viel mehr Show als wir. Wir haben alle so auf unsere Instrumente geguckt.
Was sich aber auch bei euch entwickelt hat, finde ich. Also ihr seid nachher auch so richtige Show-Leute geworden. Aber da weiß ich noch, dass ich immer dachte, du bist der Peter und der Peter ist der Friedemann. Und dann habe ich dem Peter gesagt, dass der Friedemann toll ist und dem Friedemann gesagt, dass der Peter toll ist.
Na, ist auch gut.
Aber da weiß ich noch, wie begeistert ich war. Und das ist echt selten, dass ich irgendwie zu Leuten gehe und sage, das finde ich aber richtig hammerhart, was ihr da macht. Und man war da auch noch auf dem Level, dass man das nicht kannte, mit anderen so großartig zusammen Sachen zu machen, so dass so wie ja, alle.
Weil man halt auch diese Gang-Mentalität hatte, ne? Also ja. Ihr wart so die erste Gang, wo ich dachte, mit der Gang können wir doch zusammen.
Und vor allem wart ihr die erste Band, wo ich gedacht habe, na gut, die sind, unterhalten sich mit dir vernünftig oder so. Ich habe das ganz oft erlebt, dass man so Bands hatte, die kennst du ja wahrscheinlich so mit irgendwie Rihanna-Haarschnitten, da alle so ganz so für sich sitzen und irgendwie total ihr Ding machen und ganz arrogant irgendwie, also gar nicht versuchen, irgendwie mit dir zusammenzukommen, weil sie nicht so ein bisschen abfärben wollen, weil sie nicht nichts abgeben wollen von ihrem Fame oder weiß ich auch nicht, weil sie halt für sich sein wollen und stehen wollen. Und das ist ultra unsympathisch. Das ist vielleicht sympathisch für die Leute da draußen, die Musik feiern, denn leider war die Musik auch meistens bei den Bands sehr, sehr gut. Aber dass sie sich so abgegrenzt haben, hat man sehr oft erlebt und man hat immer wie die Köter da gesessen. Und wenn man mit den Bands so an einem großen Tisch gesessen hat oder so, dann haben die alle so ihr Ding gemacht. Und ihr wart die Ersten, die so sympathisch waren. Das wollte ich eigentlich auch mal so.
Ja, also war ja auch total gegenseitig. Das hat sich dann richtig wie so ein Lauffeuer entwickelt. Ne? Also wir haben ja dann auch sofort relativ schnell zusammen aufgenommen. Ne? Wir haben dann einfach bei euch mitgemacht, weil euer Bassist nicht so verlässlich war. Und ein Gitarristen mehr geht immer sozusagen. Ich war dann der dritte Gitarrist. Ne? Das war, glaube ich, für dich ganz cool, weil du nicht mehr so viel spielen musstest beim Singen. Und also der Sound, ich fand euren Sound vorher schon unfassbar geil. Und dann mit mir, halt mit dem extra Wumms so auch von Peters Bass und Backing Vocals und so. Also das war auf jeden Fall eine der geilsten Musikphasen meines Lebens, wo man halt in zwei richtig geilen Bands war. So. Und ja, was ist denn das nächste Lied, was du spielen würdest? Das ist ja dann wahrscheinlich, ist das schon eins, wo wir dabei waren?
Ich schau mal kurz rein.
Weil dann ist ja auch Bandumbenennung gewesen bei euch, uns, ne?
Also naja, du sagst es so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich guck mal ganz kurz, dann kam
der Wenger-Bass.
Der Wenger-Bass. Dann kam schon Lone Brian and the Friendly Horse. Und ich habe mir überlegt, damals durch diese ganzen Bandgeschichten, weil das immer alles nicht funktioniert hat und da auch zu diesem Zeitpunkt man gemerkt hat, wie du gerade sagst, der Bassist war nicht so mehr und
ja, das war ja dadurch sind wir überhaupt hergekommen, ne? Weil du dich immer so geärgert hast, wir kommen nicht weiter, weil
halt ja, der nicht so richtig mitmacht und bei euch ja jemand ist, der doch besser könnte und so und genau, Man muss aber auch entschuldigend dazu sagen, dass ich auch sehr fordernd war immer. Ne? Also ich wollte am liebsten so viel wie möglich in die Musik investiert haben.
Ja, aber und das, ja, muss man sich
abgesehen auch von den Macken und so muss man auch, naja, aber man muss sich auch mal so vorstellen, dass ich immer jemand war, der sehr, sehr gern experimentiert hat. Also Sachen, die du in einer Woche aufgebaut hast, dann plötzlich über den Haufen geworfen hat und gesagt hat, nee, wir machen das jetzt mal wieder ganz anders. Wir probieren es einfach mal, weil ich bin irgendwie nicht komplett zufrieden und so. Und das kann auch sein, dass, weißt du, das auch mal nervt oder so. Also das will man auch nicht ausschließen. Jedenfalls haben wir uns damals...
Ja, aber du bist ja nicht so ein Arsch, der halt sagt, du musst jetzt das und das spielen und so.
Naja, aber doch, früher, die Konflikte habe ich früher doch anders ausgetragen, weil ich halt wütend geworden bin, weil ich gedacht habe, Mann, Alter...
Ja, aber ja erst nach einer gewissen Zeit, wo es nicht funktioniert hat. Ja,
auch mit sehr vielen...
Wenn halt alle wach...
sehr vielen Seiteneffekten noch. Also du weißt ja, da fängt auch dann irgendwann an, einer räumt nie den Proberaum auf, ja, zum Beispiel, und alle feiern irgendwie immer, und dann sagt der eine dann halt, ja, aber ich trinke ja hier nie ein Bier oder so, und du merkst, der grenzt sich ab. Oder wenn Konzerte sind und der sagt dann, also mir doch egal, welche Anlage da steht, ich stelle meinen Verstärker dahin und dann bin ich mit durch.
Ja,
so. Weißt du? Aber da muss man mich auch manchmal wieder, wie gesagt, sehen, dass ich dann auf Konzerten noch gerne mal einen getrunken habe oder so. Ne? Und dann
oder
keine,
zwei.
Oder zwei oder drei. Und dann auch wahrscheinlich nicht mehr der Kompetenteste da war dazwischen. Ist alles passiert, ist auch heute alles egal irgendwie. Denn zu diesem Zeitpunkt habe ich jedenfalls entschieden, weißt du was, ich würde gerne mal eine Solo-Platte machen. Ich würde gerne mal ein paar Songs schreiben und die quasi als Songwriter und Künstler so rausbringen oder als Musiker selber rausbringen. Und dann ist mir aber durch den Kopf gegangen, dass ich ja diese ganzen Songs nicht alleine spielen kann. Und dass ich jetzt, das ist ja schon immer mein Ansatz gewesen, so Sachen zu komponieren und am liebsten denen zu geben, die es richtig können. Also eine Gitarre zu komponieren auf dem PC oder so, ne, mit irgendeinem anderen Instrument. Und diese Melodie oder diese Abfolge, dieses Arrangement dann einem Gitarristen zu geben, wie dir dann zum Beispiel später, ne? Und zu sagen, spiel mir das doch bitte mal als Gitarre ein oder so. Und dann hatte ich euch, die ihr euch dazu bereit erklärt habt, zu sagen, okay, wir können doch bei deinen Aufnahmen da helfen und mitmachen.
Ja, und haben wir es nicht auch aufgenommen? Also
das erste Mal habt ihr recorded. Ne, das weiß ich noch, das waren die Opium Dance Session, da habt ihr ganz sicher auch mal was eingespielt. Also den Bass auf jeden Fall und auch mal eine Gitarre eingespielt oder so. Aber ich weiß, dass ja am Anfang war das Recording noch so...
Ja, da sind wir eher gekommen, um euch aufzunehmen, so Producer.
Genau, das war mir halt, ne, so die primäre Geschichte mit dem Aufnehmen. Aber dann später seid ihr auf jeden Fall, so wie du auch gesagt hast, durch eben, weil wir keinen Bassisten hatten oder keinen...
Aber das war schon total verwoben, weil also ich weiß nicht, ob wir das... Not So Easy ist, hören wir ja wahrscheinlich, ist von den Opium Dance Sessions entstanden, also der ersten großen Aufnahmesession. Und da weiß, dass ich auf jeden Fall vier Gitarre und ein Solo, das Solo.
Ja, ja, da hast du dann nachher mit gespielt. Das stimmt.
Also bei vielen Liedern habe ich schon so.
Also bei dem hier zum Beispiel, den wir davor hatten, jetzt, um das jetzt mal ganz kurz aufzuklären, wir waren ja schon A Gang of Strays und haben dann gespielt Don't Get Me Wrong. Den Song haben wir vorhin mal angespielt und bei diesem Song habt ihr wahrscheinlich bei den Aufnahmen geholfen, fällt mir jetzt mal so ein.
Nee.
Meinst du auch nicht?
Das erste, wo wir dabei waren, war Opium Dance Sessions. Das war schon. Vorher haben wir aufnahmetechnisch nie irgendwas miteinander zu tun gehabt.
Okay.
Also Gang of Strays gab es da theoretisch sozusagen.
Wo haben wir diesen? Also ich muss da echt mal nachkramen, wo wir den Song aufgenommen haben. Okay, um es dann mal kurz zu machen, am Ende haben wir uns zusammengetan und ich habe gedacht, die Band muss auch einen Namen haben dahinter. Und deswegen, für mich war Lone Brian klar, durch Brian Sweeney Fitzgerald. Aus dem Film von Werner Herzog, aus dem Film...
Fitzcarraldo?
Fitzcarraldo, genau, aus dem Film Fitzcarraldo, der Brian Sweeney Fitzgerald. Und weil er so ein einsamer Kämpfer war und so ein Träumer. Der
von Kinski gespielt,
genau,
wurde.
Der Kinski, sowieso ein Typ, den ich ganz geil finde.
Auch ein Rieseneinfluss, ne? Casablanca, Kinski,
ja,
alles. Pete Doherty. Werden wir bei Not So Easy auch noch
hört hören. Man aber auch so ein bisschen, finde ich, bei Don't Get Me Wrong. Da hört man dann auch so ein bisschen diese Baby Shambles oder Libertines Prägung raus.
Und dann sind wir so mit dem Auto gefahren und haben Pferdchen gesehen oder so, ne?
Na, wir haben, ich habe gesagt...
Freundliche Pferdchen.
Nee, wir haben einen Radiosong gehört. Wir haben so einen ganz abgedrehten Chartsong gehört. Wir haben extra so Trash-Radio an, also so irgendwie, weiß ich nicht, Radio MV oder Ostseewelle, irgend so ein Quatsch.
Das war auch bei den Aufnahmen, glaube ich, ne?
Da, ja, da sind wir gerade zur Tankstelle gefahren.
Genau.
Und da kam irgendwie so ein ganz abgedrehter Song und dann der Text war ungefähr so, and the frog makes quack and the, so ungefähr so McDonald's, Old McDonald has a farm style, plus auf Rave. Und dann kam irgendwie and the friendly horse oder so, oder the horse is friendly oder irgendwie so. Irgendwann mit dem Pferd kam und da habe ich gesagt, ey, das ist doch überhaupt der Name. Friendly Horse, ihr seid Friendly Horse, ihr wart vier, glaube ich jedenfalls, ne, zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gesagt, und ein Pferd hat ja auch vier Hufe. Und auf euch reite ich ja eigentlich. Ohne euch könnte ich den ganzen Quatsch ja hier gar nicht machen. Also The Friendly Horse, Lone Brian and Friendly Horse. Und dann bin ich zu Utz Benkel gegangen, habe gesagt, ich brauche einen Typen, der auf einem Pferd sitzt, also einem Grafiker. Und habe gesagt, ich brauche unbedingt einen Typen, der auf einem Pferd sitzt und eine Melodie spielt und das Pferd pfeift die Melodie. Und das war dann auch das Cover nachher für
die. Kann man auch auf dem YouTube-Video. Das ist dann ein YouTube-Album geworden sozusagen, genau. Ne? Weil wir nie irgendwas damit richtig gemacht haben. Haben wir es dann daraus gebracht. Kann man auch, machen wir als Link unter die Folge.
Aber Undine hat das Bild gemalt von mir. Undine hat das Bild gemalt, so vorm Spiegel steht mit einem Auge.
Ja.
Was auf dem Cover auch zu sehen ist, nochmal.
Ja. Okay, was spielen wir denn jetzt davon?
Ja, wir spielen, wie du gesagt hast, Not So Easy.
Ein super Hit. Erste, jetzt werden wir auch langsam kommen wir in das Gebiet, wo wir die Lieder in voller Länge spielen können. Sonst mussten es immer aus Gurkigkeitsgründen nur so Stücke sein, aber jetzt, das hören wir uns mal von vorne bis hinten an.
Okay, Not So Easy hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge wahrscheinlich, ne? Na dann, auf geht's.
Ich weiß noch genau, als wir den fertig hatten, dachte ich so, Alter, jetzt ist hier...
Jetzt ist aber hier die...
Jetzt aber auch mal Schluss! Nee, da jetzt ist eine richtig amtliche, die nächste Stufe...
Und ich weiß noch, dass ich eine ganze Geilheit. Flasche Rotwein dafür gebraucht habe. Was sowieso ganz lustig ist, dass ich weiß, sind zwei Songs, in denen ich mich also richtig weggeklatscht habe, die so richtig gut dabei geworden sind. Wo im Nachhinein sich immer so ein bisschen
vorstellen kann. Kommt ja später auch noch mal einer, wo du bei mir mal warst.
Also ich weiß, dass... Lake zum Beispiel, um den mal ganz kurz anzuschneiden, dass der zum Beispiel auch über
also Halbschlaf
der Gesang in ganz ominösen Umständen entstanden ist.
Na und da hast du ja
bei, beschreiben müssen. Aber.
Also da sind wir ja mit dem Gesang fast gar nicht richtig fertig geworden. Ne? Da hast du dann die letzten zwei Tage waren, glaube ich, Gesang und da hast du halt, also da weißt du ja auch noch, dass ich so...
Bei dem Song jetzt hier, genau, bei
Not So Easy. Na, da hast du irgendwie drei oder vier Songs an einem Tag halt hintereinander reingezimmert und wir waren uns halt nicht so sicher, weil du da schon übelst dicht warst, so die Tage davor und wir wussten halt nicht genau, also man konnte es einfach nicht vorhersehen.
Ich war tatsächlich auch eine tickende Zeitbombe. Es konnte sein, dass ich mich mittendrin einfach hinlege und schlafe. Das war auch alles so dämlich damals.
Und ne? Wird er jetzt überhaupt da sein? Wird er in einer guten Laune sein? Wird er halt abliefern können? Und dann hast du angefangen zu singen und hast einen Song nach dem anderen ohne viele Takes halt. Also manche waren die ersten Takes. Und
aber ich weiß noch, dass ich eine Flasche Takes. Rotwein vorher weggeknackt habe.
Also hast ich weiß auch immer noch deine eklige Mische da getrunken. Schon noch die harte Zeit. Ja. Nee, aber da weißt du, dass es so, also ab da wusste ich irgendwie... Alter, er hat es einfach nur drauf, weil das war so, es war so geil eingesungen und so, Also da hat man halt gemerkt, dass du die viele Songs auch schon so lange spielst, dass du einfach so geil kannst. Also und jede kleine Nuance, man musste nicht irgendwie sagen, ja, mach doch an der Stelle mal ein bisschen so oder sondern es war einfach, die Performance war sofort da. Halt auch wieder, kommt auch wieder dieses Live-Band-Ding, dass du einfach, du kannst die Lieder, du hast sie tausendmal gespielt, also manche waren ja auch total neu und so. Und
dann stehst du vor einem Mikrofon in einem Raum und keine Band spielt da gerade und du, weißt du, das ist für mich immer das größte Problem gewesen und das ist bis heute immer noch so. Also es geht, aber ist auf jeden Fall 10.000 Mal geiler, wenn du live mit einer Band zusammenspielst und die Emotionen, weil darauf kommt es mir wirklich an. Das ist echt nicht so, dass ich das nur so sage, sondern wenn bei mir keine Gefühle da sind, kann ich auch nicht gut einsingen. So professionell bin ich nicht.
Und, ich kann so nicht ficken. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ist ja, also das merkt man halt, genauso geil sind dann, genauso schwierig wie es ist, das, dich dazu zu kriegen, genauso geil ist dann der Take auch, den man
hat. Das glaube ich auch. Also das, also ich, vielleicht nicht so geil, aber so, umso besser liefere ich auf jeden Fall ab. Also umso besser es mir geht, umso schöner das Gefühl gerade ist. Und wenn du versuchst, das mit Alkohol so künstlich herzustellen, ist das natürlich fast unmöglich. Aber da war so ein glücklicher Moment, wo alles...
Ja, weil auch alles halt so die Tage davor schon alles so geil war.
Und es ist auch immer, muss man dazu sagen, so ein Recording ist auch wirklich immer wie so ein, also das Berg und Tal, ne? Irgendwas geht immer schief, man ist immer besorgt, man hat immer den hohen, diesen Highlight-Moment und man hat auch immer den Moment, wo man denkt, scheiße, Alter, wird jetzt alles nicht so.
Das ist immer jeder Anfang so, ne? Also man denkt, am Anfang hat man gar nichts und das wird nie was, nie wird dieser Song fertig, ich habe keine Ahnung was, wir haben nicht alle Teile, es gibt gar nichts, keine Ahnung und dann wird es immer geiler und dann kommt diese, also für mich die beste Phase ist immer, wo man halt die konkreten Ideen einspielt und so und entwickelt und bis es dann fertig ist, das ist so der Orgasmus, Orgasmus, oh, Tobias. Orgasmus,
Tobias. Hört Tobias überhaupt noch zu?
Ach, glaub nicht. Und
brauche auch gar nicht.
Ach, wir haben jetzt neue
soll auch mit seinen
Kokolaren, wo der Pfeffer wächst.
Kokolieren.
Und dann hast du die Moment, bis es fertig ist und dann hörst du es halt zwei, dreimal und dann ist für mich immer vorbei. Denn dann hat man es halt, also das ist auf jeden Fall die geilste, der geilste Kick.
Welchen dann, Song kriegen wir denn von den Three Kicks jetzt noch zu
genau, hören? Wir haben nämlich
in dem auch, Zeitalter, als wir uns kennengelernt haben.
Wir haben auch zeitgleich ungefähr, also ein bisschen eher hatten wir unser erstes Album aufgenommen.
Oh ja, oh ja. Three Kicks, erstes Album, wie hieß
es? Wait What?
Wait What?
Wait What? Und genau, da, das war halt so unsere ersten Gehversuche. Unsere ersten Gehversuche, habe ich gerade gesagt, hast du gehört?
Ja.
Und da war es halt genauso, so die Angst halt, keine Ahnung, was passiert. Wir haben live aufgenommen, ne? Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Das haben wir bei euch nicht gemacht, oder?
Nein. Also, was wir uns raufgezogen haben bei euch, war organisch ohne Klick zu spielen. Und was ihr euch bei uns raufgezogen habt, war nach Klick zu spielen. Das war auf jeden Fall total lustig, weil ich mir nie hätte vorstellen können, dass ihr nicht nach Klick spielt. Also diese Illusion, als ihr mir die genommen habt, dass ihr, also als ich gesagt habe, ja, aber ihr müsstet doch auf Klick eingespielt haben, nee, das spielen wir alles so, da war ich schon schwer begeistert.
Das war so der Rohbau, das war halt, also genau, das wollten wir immer, dass man das in den...
Marco Rohbau,
nee, Eigenbau. Marco Eigenbau. Das wollten wir immer, dass das halt in den Aufnahmen so rauskommt und das finde ich auch immer noch heute deprimierend, wenn man alles auf Klick aufnimmt, dass du halt nicht dieses das Gefühl der Band hast, die gerade spielt und halt, wenn der Refrain kommt, die so ein bisschen das Tempo anziehen und in dem Refrain halt, also dass alles zusammen so lauter wird, diese normalen Temposchwankungen und Lautstärke-Schwankungen, die du halt dann gar nicht hast, wenn du es alles auf Klick aufnimmst. Und deswegen, das haben wir immer versucht, auf jeden Fall einzubauen. Und wenn du auch immer noch über Marco Eigenbau lachst, kannst du ja mal...
Marco Eigenbau und sein Bruder Markus Rohbau.
Du Vollidiot, Alter. Mach lieber das Lied an. Ja. Wir hören The Ballad of Young Stephen Irving. Oh, ja. Der war gerade zu der Zeit verstorben, ja, der arme Stephen Irving, der Krokodil Hunter. Und Krokodil Hunter.
Revisionist.
Wurde zu Recht von einem Rochen totgestochen. Stimmt,
von einem Stechrochen, ne? Mhm. Stachelrochen.
Stechrochen.
Der bekannte Stechrochen.
Ist der Bruder vom Stechapfel.
Der hat immer Seitenstechen, der Stechrochen.
Oh ja, weil er so schnell schwimmt, ja.
Stechapfel Tee trinken.
Und es ist auch für mich immer so ein.
Entschuldigung, jetzt wird es unprofessionell, so wie es gewohnt seid, endlich mal wieder.
So wie auch in jeder Band. Erst geht's ganz gut und dann fängt einer an durchzudrehen. Das war so der erste Song, den hat, also da hat Peter die meisten Lieder geschrieben, außer die, die wir uns so zusammen gejammt haben. Und das war so der erste Song, wo irgendwie seine Songwriting-Skills so total durchgekommen sind. Schieß doch mal los. Schieß den mal.
betrayed my place at the table. Sun is shining out my eyes, but it's all that's in my head. That's fine.
All that's in my head. That's fine. Trade away this map. It doesn't scale.
Heiliger Bim-Bam.
Ja, das war auch eine Platte, die ich echt hoch und runter gehört habe. Also am Anfang musste ich mich echt dran gewöhnen, weil ich ja so ein bisschen auch andere Musik höre und mache selber.
Keine gute, das meinst du, ne?
Genau.
Hast bis dahin nicht so viel gute Musik gehört.
Genau.
Ja, also ich merke auch, wie ich so voll emotional wieder zurück in die Zeit gebeamt werde und so. Die Stimme ist halt echt crazy, ne? Also es ist so eine, schon was Besonderes.
Und da ist ja die Musik auch schon amtlich eigentlich. Da kann man schon gar nicht irgendwie
ja
dran rummäkeln. Ist schon.
Es war auch so halt total geil, diese Erfahrung zu machen, wie welche Gitarrenschichten man so aufeinander ballern muss, damit das geil klingt und so. Weiß ich noch, bei dem Lied haben wir irgendwie eine Woche lang, einen Tag lang.
Muss man aber auch noch kurz dazu sagen, dass ihr immer selbst recorded habt alles.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dass alles ihr nie im Studio großartig wart oder Geld irgendwie dafür bezahlt habt, sondern eher selbst. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ihr zum Beispiel dieses Album, glaube ich, habt ihr komplett im Winter eingespielt, ohne Heizung und
dümmste,
so. Ne?
Die dümmste Idee aller Zeiten.
Aber ihr habt euch da so richtig, wenn man nicht Musiker ist, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie furchtbar das ist, wenn man einem kalt ist oder so. Ne?
Da reichen
schon kalte Füße irgendwie oder so. Also wenn du dich nicht wohlfühlst, nicht komfortabel, die Umgebung nicht komfortabel ist, ist sehr, sehr hart mit kalten Händen Gitarre zu spielen und so.
Und vor allen Dingen die Saiten, ne? Du stimmst halt.
Genau.
Und die Saiten sind kalt und du fängst an, sie zu spielen, die Saiten werden warm und alles verstimmt sich. Das ist halt so, also ich weiß nicht, warum wir da so dämlich waren und das im Winter gemacht haben.
Das hat auch immer viel damit zu tun, weil man mal Urlaub hatte
und
die Zeit so ein bisschen.
Und das waren zwei Wochen am Stück, haben wir das ganze Album eingespielt. Das war auch halt
übelst. Kannst du dir heute noch vorstellen, unter diesen Umständen Musik zu machen, also wirklich ein Album aufzunehmen?
Na, ich würde es mir angenehmer einrichten, aber wenn es nicht anders geht, auf jeden Fall.
Ja? Ja. Also ich würde, glaube ich, nicht mehr machen wollen. Ich würde von Anfang an sagen, nee, du, wenn es da kalt ist. Und
irgendwie nö, immer, wenn sich das so abzeichnet, dass alle Zeit haben und irgendwie da Zeit ist und so, dann würde ich halt einen Ölradiator kaufen oder so. Also dann wüsste man mehr, worauf man achten
muss. Mach mal Ölradiator aus, wir müssen aufnehmen.
Na, wir hatten ja da auch so eine Heizungsanlage, die übelst geil war, aber die war halt übelst laut. Das war so ein Heizgebläse.
Oh,
ne, und
Gebläse.
Das, Standgebläse. und aber das konntest du halt beim Aufnehmen nicht machen. Ach, das waren schon gute Zeiten, du. Ich freue mich auch, also genau deswegen habe ich ja auch diesen Sammler-Fetisch irgendwie, weil ich dann mir vorstelle, wenn ich irgendwie mich gar nicht mehr bewegen kann, so im Altersheim sitze, dann höre ich mir diese ganze Scheiße, die wir jahrelang über aufgenommen haben, höre ich mir dann alles an und lebe in meinem Warnsystem da.
Auf Repeat. Ja, weiß ich nicht, spiel noch eine von der Platte vor, die wir, als wir uns kennengelernt haben. Oder an der du ihr mitbeteiligt war. Ist ja eigentlich auch ganz interessant, mal zu erzählen, dass wir das, also dass ich fast alles, glaube ich, vorkomponiert habe und euch dann übergeben und ihr dann aus.
Bei der nächsten Platte, dann meinst du? Also nicht bei der Opium Dance Session.
Habt ihr da nicht auch schon so gemacht?
Da hattet ihr eure Lieder und wir haben die einfach nur
aufgenommen. Dann seid ihr mit dazu, habt die mitgelernt und.
Genau, also wir haben dann halt so.
Ja, stimmt, da hast du den Liebesbrief auch geschrieben, der immer noch hier an meiner Tür hängt.
Der war vorher.
Wollt ihr mit uns ficken?
Genau.
Aber da stehen doch diese ganzen Lieder drauf von
mit nee, drauf. Das ist ja, hast du in deinem Kopf zusammengemanscht. Das ist das Fade, was ich mir mal aufgeschrieben habe.
Ja, als
wir
steht auf dem gleichen Blockzettel jedenfalls.
Nee. Also es ist, kann vielleicht das gleiche Papier sein, genau, aber es war zu einer anderen Zeit.
Okay.
Viel, viel später.
Ja, da muss ich mich leider wirklich auf dich verlassen, weil da ist mein Gedächtnis ein
Sieb. Ja, ich habe ja zu der Zeit auch nichts konsumiert, was mein Gedächtnis beeinträchtigt.
Hätte beeinträchtigen können.
Okay. Ich wüsste nicht, könnt ihr mich nicht erinnern.
Nee, ich auch nicht.
Na, dann muss es wohl stimmen.
Ich habe mich mal gewundert über die großen Pupillen und...
Keine Ahnung, wovon du redest.
Den wirren Blick.
Müssen deine kleinen Pupillen gesehen
sein. Ja, nee, komm, wir machen mal hier Rush an.
Auch von den Opium Dance
Sessions. Auch von den Opium Dance Sessions.
Auch von den Opium Dance Sessions.
Auch von den Opium. Bringst du Opium? Bringt das Opium?
Oh Gott, mach schnell an
hier. Mike Lehmann, kennst du noch Like Mehmann?
Hashtag Like Mehmann.
Rush von Lone Brian and the Friendly Horse. Mit Friedemann Crispin.
Am Mikrofon.
Mit Peter. Mit Blumi.
Mit Kalli.
Mit Kalli. Und natürlich mit mir, Lone Brian.
Euer Klaus Brian, Lone Flinte. Du hast mehr Pseudonyme als...
Zwei.
Ja.
Eins für englischsprachige Sachen, eins für deutschsprachige Sachen, habe ich mir überlegt.
Habe ich mir im Nachhinein überlegt. Und was mit Jean-Jacques?
Den gibt es nicht mehr.
Ach so.
Der wurde mir auch eigentlich so ein bisschen aufgezwungen, aber dazu ein anderer.
Was mit Edik Slavic?
Diese Figur habe ich abgestrichen.
Ja, ich kann sie da halt nicht mehr durch bei deinen ganzen Häuten.
Habe ich doch alles weg.
Okay.
Ist doch nichts mehr zu finden.
Alles gehäutet.
Such mal
nach Edik. Gibt's nicht. Nee. Das will ich gar nicht wissen.
I'll miss you, my- drive me insane. I have no clue, but I'm sure I will miss you. I don't know when you come, don't know where you go, but I know pretty sure that I will miss you so. Don't know when you come, don't know where you go, but I know pretty sure that I will miss you so.
Alter, so ein geiler Knüller-Song.
Ich frage mich, wo ich da noch die ganzen, also die Energie will ich gar nicht sagen, aber wo ich die ganze Power noch, also warum das noch so da noch so geknallt hat, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich fühle mich auch, also beim Hören fühle ich mich genauso, also da kommt irgendwie geht so ein Licht wieder an, was ja. So auswarnt ist, so halt so diese ganze Energie. Ich weiß noch genau, wie ich was gespielt habe und wie geil das einfach war, auch dann, also die Live-Sachen und so. Und jetzt, weiß nicht, werde ich schon außer Atem, wenn ich bei mir im Erdgeschoss die Wohnungstür aufschließe.
Ja, ich habe heute so ein bisschen Dreck zusammengekehrt am Boden, hast du ja auch gesehen, da bin ich dann fertig auch. Da kann ich den Tag über auch nichts mehr machen.
Wir wurden, glaube ich, nur von Alkohol und Drogen zusammengehalten. Kann das sein?
Wir haben uns kaputt gesundet. Wir müssen wieder zurück in die stinkenden Proberäume, Alter, voll mit Qualm und
geile.
Dieses
Gefühl, Alter. Also es ist richtig so, dafür liebe ich ja auch Musik, dass du halt da wie so ein Zeittunnel in diese Zeit reinrauschen kannst. Ja, fummel die mal schön im Sack rum.
Ich muss ein bisschen richtig.
Für die Zuhörer, die es leider nicht sehen können, Klaus sitzt breitbeinig, die Beine über die Ohren gespreizt, auf über den Kopf Sack gehalten und fummelt sich am Gemächt rum.
Ich lenke mir gerade den Po sauber.
Also man merkt, dass es irgendwie so, dass die Animalität zurückkommt durch die Musik. Aber es war einfach ein übelst geiler Song.
Ja, finde ich auch. Und du weißt ja, dass ich so ein bisschen kritisch mir so immer selbst gegenüber bin so und das eigentlich gar nicht immer so gerne mir anhöre. Aber man muss sagen, wenn es so weit zurückliegt, dann hat man schon wieder die damaligen Bedenken vergessen. Und man findet, also ich finde das wirklich gut. Ich finde das super geil.
Hätte man damals die Scheißfresse gehalten. Auch Peter, wie er Backings singt und so, ist das allen. Also man merkt halt, dass wir da, also die ganzen kreativen Säfte, die da zusammengeflossen sind.
Nicht nur die.
Nicht auch nur die Körpersäfte. Aber also, ich finde es einfach nur übelst geil. Und okay.
Was hast du denn noch im Petto hier?
Na, ich würde jetzt zum zweiten Three Kicks Album einfach erstmal wechseln, oder? Oh. Das war ja auch so ein Zusammenkommen von allem, was man so gelernt hat, sowohl aufnahmetechnisch, also Peter hat ja das meiste gemixt. Genau, und dann würde ich halt vielleicht.
Da war, finde ich, also das zweite Album ist ja das letzte Album jetzt bisher.
Genau, In Pieces, wo du vorhin schon vom Rekord-Release erzählt hast, was auf jeden Fall mein geilstes Konzert jemals auch war. Die meisten Leute,
das war
so,
Album.
Die nur für uns da waren und halt richtig, wie es war, so ein richtiges Konzerterlebnis. Und sonst ist ja, was viele auch nicht sehen, so, wenn man halt als Amateurband in Anführungszeichen oder unbekannte Band, muss man ja immer spielen, überall vor Publikum, das einen überhaupt nicht kennt. Also man muss immer gegen den Unmut des Publikums anspielen.
Keiner kann die Songs mitsingen.
Die halt denken, so, wer seid ihr denn, du Zeichner? Genau. Und man muss sich immer halt neu beweisen und so. Und das war das erste Konzert, wo ich dieses Gefühl hatte, wie wenn die Leute für dich da sind, wie geil das sein kann. Ja. Wenn du tatsächlich so ein Feedback vom Publikum kriegst, Alter, wir finden euch geil,
ihr amtliche seid geil. Location. Richtig muss gut. Man dazu sagen,
amtliche Location.
Spree. Wie viele Leute waren da? 150? War auch ein Club für 150 Leute, muss man sagen. Also war jetzt nicht ein Club, der leer gewirkt hat oder so. Das war eine super Atmosphäre. Der Sound war super geil. Die Songs waren auf den verfickten Punkt. Also ich habe wirklich in meinem privaten Umfeld noch keine Band gesehen, die so, also jedenfalls diesen Musikstil so auf den Punkt spielen kann.
Da war dann Kalli, der war beim Aufnehmen nicht dabei, aber der hat also, der Lone Brian and the Friendly Horse, Kalli hat dann bei uns in der Live-Band da mitgespielt.
Oh ja, ja.
Das war der Hammer. Und Jule, meine Cousine, von der wir nachher später auch noch mehr hören werden, die hat Geige gespielt. Du hast auch mitgespielt und du hast im Vorprogramm gespielt. War einfach, das war auch wieder so ein alle Sachen
kommen ja, zusammen. Der günstige Opening Act, der hat ein Bier bekommen und eine Fluppe und dann
höchstens.
Geh mal hin da oben, mach dich mal
zum Lappen.
Ja, welchen Song wollen wir denn hören vom Album In Pieces?
Da wird es jetzt wirklich schon so, also da muss ich glaube ich zwei spielen, weil es schon.
Darf ich mir einen wünschen auch?
Ja.
Du weißt ja, welchen ich mir wünsche, ne?
Vanilla Unicorn.
Mein absoluter Lieblingssong auf diesem Album.
Okay, dann spielen wir aber erstmal.
Ich muss aber laut mitsingen dürfen, während der Song.
Okay.
Wir können, achso, wir schalten ja die Mikrofone ab, schade. Ja, sag mal, nee, sag du mal. Du darfst aussuchen, das ist ja deine Band.
Na, wir spielen 80-20 auf jeden Fall, weil das ist so eine, das war unser erst, wir hatten nie so richtige Abgeh-Songs, aber den hat Peter irgendwie mal, als wir aufgenommen haben, kam er an und sagte, ich habe einen neuen, noch einen Song und dann war das der. Und so einer, wo er, also er hat nie so richtig Schreigesang-mäßig gemacht, aber es ist so hart, wie sein Gesang wird und ist ein ziemliches Brett geworden. 80-20.
Hören wir mal rein. 80-20.
Hören wir mal rein, liebe Zuhörer. Gebt euch mal diesen Song.
Jetzt live bei der 100. Folge von Der Blanke Schrott. Am 21. September 2018.
Let them crumble. I should regret the calls I missed. I should be nice, but she's pretty when she's pissed. No heart, all fails, no fail. I saw the third man stepping on the third rail. You ain't my mother. I had one too many and I want another. We draw just let them crumble.
Mein lieber Scholli, hörst du das eigentlich?
Nee, das höre ich nicht.
Ganz schön crazy, wa?
Mhm.
Echt ganz schön gut.
Ja.
Also es ist auch, wie gesagt, ich sehe gleich alles, was wie das so aufgenommen wurde und so. Ich habe so viel gelernt dabei. Ich habe auch, also da sind dann die ersten Zeilen drin, wo ich mit Peter zusammen, haben wir zu zweit manchmal Texte geschrieben und so. Und weiß ja auch noch, dieser Prozess, er hat sich halt so, sein Level war so hoch an Qualität, so. Das bemeckerst du ja manchmal jetzt auch bei mir, so. Das kommt halt so aus dieser, aus dieser Zeit, weil ich halt gemerkt habe, so auch wenn die Zeile gut ist, wenn sie nicht so gut ist, dass er halt da mit dem anderen Kram reinpasst, musste halt noch eine Stunde weiter überlegen und so. Und also da habe ich irgendwie so ein ganz, also ganz andere Art zu Songwriting und Texten und Melodie und Gitarrenschichten und so viel gelernt, das ist echt so geil. Und also, weiß ja gar nicht, was er dazu sagen soll.
Nee, das auf jeden Fall schon slangmäßig auch, wenn du, also die Lieder, wenn man die mit meinen Liedern vergleicht, dann ist es, hören sich meine so mehr Schulenglisch an, finde ich auch. Und also, weil
naja,
ich hatte damals noch viel mehr Trouble auch mit dem Schreiben, so, weißt du, ich habe mich so nicht mit dem Slang oder so beschäftigt, englischer Sprache. Ich habe immer gedacht, hoffentlich kriegst du irgendwie einen Satz zusammen, mir fummelt der
halt. Ja, aber der Unterschied ist auch, dass du um dich mal unbedingt zu unterbrechen, dass du halt so mehr so romantischeres Lied, worum es geht sozusagen. Die Texte waren mehr so Verlust und Liebe und unerwiderte und so Begebenheiten wie Little Lake oder so, das müssen wir als nächstes auf jeden Fall hören. Also mehr halt so romantischer irgendwie, und Peter war mehr, dagegen war halt mehr clever vielleicht oder so Situation oder,
ja, ja,
oder also schon, er hat so Bilder auch, total krasse Bilder aufgebaut, was du aber auch mit dem Little Lake und so, was du halt auch total geil kannst.
Ja, aber
ihr habt halt unterschiedliche Ansätze. Also du willst dich ja immer so runterreden, aber das geht jetzt hier leider nicht, weil...
Naja, runterreden. Ich unterscheide das einfach nur mal so jetzt.
Ja, aber braucht man nicht unterscheiden.
Von einem Standpunkt her merkt man einen deutlichen Unterschied auf jeden Fall.
Na, aber es ist, halt nur anders. Und er hat es ja auch studiert und bla bla bla. Und du hast, also ich.
Ja, studiert.
Ja, ich finde.
Ich kenne ja viele Studierende,
also die nicht
mal ein Wort Englisch können. Wäre auch schon immer verwunderlich.
Echt, hast du mir noch nie erzählt.
Doch. Und ich kenne übrigens sogar ein paar Studierende, die nicht mal Englisch können, vernünftig.
Ach so.
Das muss man sich mal vorstellen. Habt ihr eigentlich schon mal
erzählt? Kann sich kein Mensch vorstellen.
Ja.
Also was er nicht hat sozusagen, also er hat ja auch, obwohl das übelst geil ist, hat er halt Sachen, die die du auf jeden Fall hast. Also
ich würde gar nicht mal so wettstreitsmäßig sehen.
Nö, ich will ja kein Gewinner küren, sondern ich will sagen, dass jeder von euch halt was anderes geiler macht als der andere. So, also jeder hat halt seine Spezialfähigkeiten.
Zusammen sind wir jedenfalls Lone Brian and the Friendly Horse gewesen und haben
uns dann nochmal getroffen, 2 Jahre nach dem ersten. 3 Jahre danach? 2?
Ich brauchst du zeitmäßig gar nichts mehr fragen. Bei mir ist
die schon beginnende
Alzheimer schon
noch sehr
vernebelt. Ah, nee, wüsste ich ja, das alles noch von früher. Warte mal. Nee, pass auf, bei mir ist
zeitmäßig Zeit alles nicht mehr drauf.
Neblig. Aber ich weiß, dass das der zweite Song ist, der, wie vorhin schon angesprochen, rauschmäßig, wo Rausch eine große Rolle gespielt hat, dass der fertig wird. Da erinnere ich mich noch wie heute, dass ich durch ein klasse Mikrofon in eurem meins? Proberaum in Berlin, ja, in diesem, dieses schmale Mikrofon hatten wir doch, weißt du noch?
Achso, das Sennheiser.
Genau, dieses Sennheiser hatten wir, und darüber habe ich diesen Song auch eingesungen. Da weiß ich noch, wie du kurz auf der
Couch
pausieren zweit, ne? Musstest.
Ja, genau. Da bin ich zusammengesackt von merkwürdiger, was war denn da? Ich kann mich nicht erinnern.
Hast du eine auf der Omme bekommen?
Habe ich auf jeden Fall, war ich gut in Gang. Ja. Und genau, da haben wir uns zu zweit, das war auch, also war auch wieder so eine geile Sache wie auf dem...
Rockaktion.
Na, und das sowieso, aber mit dir habe ich halt so ein paar Momente, wo ich so froh bin, dass ich da dabei sein durfte, weil du halt so eine Sache findest. Also genau wie da der Gesangsstil. Wir haben ja 1000 Sachen durchprobiert und du hast es erst so gesungen, wie du es immer gesungen hast oder wie du es so zuerst gedacht hast. Und dann kam so der Moment, wo du irgendwas anders gemacht hast und ich so, Alter, genau so.
Genau, da wollte ich gerade sagen, in dem Moment bist du hochgeschreckt vom Sofa. Du warst eigentlich fertig, oder? Du warst so finish eigentlich. Und du konntest gerade so noch auf dem Klo dein Geschäft verrichten, weiß ich. Und dann kam so
irgendwo,
genau, und meintest dann so, jetzt lege ich mich erstmal hin. Und du warst irgendwie erstmal eine ganze Weile weg. Und in dem Moment, als ich gemerkt habe, ach du Scheiße, jetzt funktioniert plötzlich das, weil das war das große Problem bei allen der Songs, die ich bis jetzt nicht fertiggestellt habe, dass ich gedacht habe, die Vocals passen irgendwie nicht zum
jetzt Feeling. Muss immer so ein Gefühl
zur Atmosphäre. Sein, genau. Und da hat es plötzlich gestimmt. Und ich war halt auch richtig auf Level 100 da, oder 120 kann man auch sagen, also
rauschmäßig. Kessel.
Genau, und als gerade da so der größte Schuss sich gelöst hat bei mir, rauschmäßig, da hat sich dann auch der Lyric-Schuss oder der Vocal-Schuss
gelöst. Ein schöner Vergleich.
Das war wirklich, und in dem Moment bist du hochgeschreckt und hast gesagt, that's it. Und ich habe gesagt, genau das denke ich auch gerade. Und dann haben wir diesen Song fertig.
Genau, da habe ich mich, weiß ich auch noch, dass sie erst total fertig war. Und dann bin ich aber aufgestanden, habe mich an den Computer gesetzt und das Klicken begonnen. Und ich habe sogar noch Fotos davon. Das Klicken begonnen
und nie wieder aufgehört.
Leider ja. Und ich weiß noch genau, wie ich da gesessen habe und dich also dich beobachtet habe, weil du diese geile Scheiße
da runtergeholt hast dabei wahrscheinlich im Hintergrund. Aber ist ja auch nicht schlimm, bei so einem schönen Song, den man zusammen hinfrickelt,
kann darf man sich ruhig auch mal gegenseitig einholen.
Gegenseitig. Beim Singen habe ich deswegen vielleicht auch so ein bisschen mal, also das hört sich beim Singen immer so an, weil nämlich ich anderweitig auch noch ein bisschen bei dem klicksüchtigen Friedemann beschäftigt war.
Und ab und zu hat man dann
ein Schmatzen, ein ominöses, aber ist so ein Stilmittel. Schmatzen ist immer ein Stilmittel bei mir in den Songs. Okay, dann hören wir jetzt mal Little Lake.
das herrlich. Das Solo hast du, da stand der Verstärker auf dem Klo, ne?
Ja, auf so einem eigentlich einem komplett ausgeräumten Klo. Also da stand, glaube ich, gerade nur noch das Klo drin. Also war immer, glaube ich, eine Dusche drin und nee, eine Badewanne. Eine Badewanne mit Dusche war da noch drin und so. Das war alles raus und da war bloß der nackte Raum mit dem Klo und der war gefliest. Und da habe ich deinen alten Vox-Verstärker reingestellt, habe den voll aufgedreht. Volle Möhre. Ihr wart gerade irgendwie unterwegs. Ihr musstet irgendwie wegen irgendwelchen Sachen nochmal
nach Berlin. Genau, wir kamen gerade so zurück. Ja, das ist überhaupt nochmal eine Wahnsinnsgeschichte. Mal für einen anderen Tag. Aber da kamen wir so zurück.
Auch, ne?
Und du hattest das fertig so und ich stand, also ich weiß noch, wie ich da stand und so, okay, hat er gerade das geilste Solo aller Zeiten eingezimmert, der dumme Wichser.
Naja, auf jeden Fall, diese Erinnerung bleibt auf jeden Fall auch für immer, diese Klo-Geschichte, dass ich jedes Mal, wenn ich den Song höre oder an den Song denke oder so, immer ans Klo denken muss.
Das wäre auch schön.
Den dicken Verstärker da aufstelle, den voll aufreiße auf kleinstem Raum und dann noch ein Mikrofon da reinstelle und dann 5 Stunden lang auf der Gitarre da umherdödel.
Und das war ja so, die zweite Session ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 4 Jahre oder so, ne? 4 Jahre, weißt du alles nicht, ich auch nicht. Und es war so, also das war ja schon der, da war sozusagen die Höhe deiner Kunst zu der Zeit. Also du hast das ja alles so gebaut am Computer und wir saßen im Nebenzimmer und haben das dann richtig aufgenommen sozusagen, was du komponiert hast, einen Tag später oder noch am gleichen Tag. Und das war so wie so eine Hitfabrik, weiß ich auch noch genau. Das ist halt, man hat auf die neuen Sachen gewartet, derweil man halt das alles, also ich habe das meiste oder mit Peter zusammen so das meiste Aufnehmen gemacht, bleibt noch mit Blumi viel Interaktion und so. Es war halt auch wieder so geile Rolle als Produzent und so. Ne?
Genau, das war alles ja euch auch komplett euch überlassen. Ich hatte meinen PC und habe da, wie du sagst, dran komponiert.
Wenn du nicht Pinball gespielt hast.
Genau.
War auch
die Pinball-Sucht nicht durchgekommen ist, dann... Genau, und ihr habt dann tatsächlich so eine richtige eigene Fabrik da gehabt, das stimmt schon. Jeder hat irgendwelche Entscheidungen von euch treffen müssen, jeder hat einen zuordnen müssen, einordnen müssen, ihr habt die technischen Sachen geklärt, ihr habt eigentlich die ganze Arbeit gehabt. Ihr war eigentlich nur so ein Gehirn, was da gesessen hat und die Sache hat, hier spucke ich ein bisschen was für dich aus, Körper, und der Körper hat dann reingehauen. Das war wirklich einmalige.
Und es war aber gleichzeitig auch schon so der Anfang vom Ende. Weil man hat schon gemerkt, es gab so Spannung, ne, aller Ortens irgendwie.
Ja.
Nicht alle Leute, dann kommt wieder dieser Schluffi-Effekt, ne? Manche Leute sind halt lieber dann nach Hause gefahren, anstatt noch das Solo zu Ende einzuspielen oder sich eine Platte zu machen. Also da weiß ich noch genau.
Platte zu machen.
Weiß noch genau so dieses Gefühl halt, wenn man so, man weiß, man hat noch nicht den Take, aber der Gitarrist sagt so, ja, aber das geht doch, oder?
Ja. Ach, das reicht doch jetzt.
Und ist doch gut. Das war halt so, da hat man so alle Konflikte, die sich so angesammelt haben, und wir haben auch nicht großartig kommuniziert zu der Zeit so, ne? Also wir haben ja auch irgendwie alles so unbesprochen gelassen, was halt auch ein Riesenfehler war eigentlich. Aber da merkte man schon, jetzt zerbricht so langsam alles. Und die meisten, also das ist ja auch nur ein Song, der fertig geworden ist von der ganzen Session, ne?
Ja.
Also da liegen noch 7 Lieder oder so, die übelstes Gold sind, wo.
Oh ja.
So geile Sachen drin waren.
Aber noch nicht aller Tage Abend.
Ja, das sowieso, aber ich meine, ist, sagen wir mal, ein bisschen realistisch. Ne? Und zu der gleichen Zeit, also die Spannungen, die da waren, sind ja auch Spannungen, die dann in unserer Band zum Ende geführt haben, sozusagen. Also wir haben noch ein bisschen länger durchgehalten. Aber also seit 2 Jahren gibt es uns jetzt, glaube ich, nicht mehr, die 3 Kicks. Und es war halt ähnliche Problematiken, so dass irgendwie keine Kommunikation und so viele Konflikte. Also stell mir für
die ja noch nicht mal in der Musik aufgetreten sind, die eigentlich immer im Privaten irgendwie stattgefunden haben und sich so derart in die Musik mit reingebohrt haben, also in diesen Prozess irgendwie eine Gruppendynamik, wie gesagt, zu halten auch irgendwo auf einem bestimmten Level. Das ist ja eigentlich schon ziemlich beeindruckend, dass so Privatsachen, die man miteinander hat, die ja eigentlich außen vor stehen sollten, dass die da so tief mit eingreifen, dass man am Ende nicht mal mehr Musik miteinander machen kann, ne?
Ja, und also wie erstaunlich auch immer finde ich dann, dass wir trotzdem, also dass wir...
Ja, weil wir uns flexibel jetzt
weiter machen. Ja, na, wir haben halt, also wir waren ja nie die Leute, die dann einfach sich so abgesprungen sind, sondern wir waren ja immer die, die es bis zuletzt noch versucht haben, so. Die es irgendwie versucht haben, aktiv zu verbessern und so. Also wir waren immer die, die als letztes dann im Proberaum gesessen haben und sich gewundert haben, warum irgendwie keiner mehr da ist. Also mit Chris ist es ganz anders, weil Chris war auch immer voll dabei, aber da, also bei uns war es mehr die Spannung zwischen Peter und mir, warum es nicht mehr funktioniert hat. Ja. So. Und halt, naja, egal. Aber wir können ja mal noch vielleicht einen Three Kicks Song noch,
ja,
sollen wir noch einspielen, den, klar, den du gern dir gewünscht hast?
Genau, Vanilla Unicorn, einer meiner Lieblingssongs von The Three Kicks überhaupt.
Das hätte und ich auch dann,
fast den Three Kicks gesagt.
Und dann kommen wir mal zu der Postband, unserer beider Postband-Phase.
Oh, ne? Ja, das ist auch eine interessante Phase.
Das ist das letzte Kapitel.
Weil wir da nämlich alle ersetzt haben, die normalerweise sonst mitgemacht haben. Wir hatten plötzlich keinen, also wir waren unser eigener Schlagzeuger, wir waren unser eigener Bassist, wir waren der eigene Mann am Synthesizer, wir waren der eigene Mixer, wir waren die eigenen, also haben die Vocals selbst, wir haben alles selbst gemacht beide, ne?
Wir haben den Schluffi-Faktor haben wir ausgemerzt.
Genau.
Um mal dieses schöne Wort zu benutzen. Dann muss die Katze gleich gähnen.
So, pass auf. Vanilla Unicorn, jetzt von Three Kicks.
Nochmal in Braten. Ein Brett.
Man kann es nicht anders sagen.
So voll wild und experimentell und so. Das war eins der wenigen Sachen, die ich mitgebracht hatte zu dem Album aufnahmeweise.
Wirklich, ja.
Und ich weiß auch noch, dass es total anders geplant war und dann haben wir alles komplett umgeschmissen, weil ich so einen, also da warst du ja auch schon ein paar Mal dabei, halt so einen emotionalen, wo man einfach so spielt, weil man so übelst geladen ist gerade und also dieses, das ganze Intro mit diesen verzerrten, gequälten,
sehr kräftig alles.
Crazy Gitarren, das ist alles so
also man auf einmal entstanden. Dass man sich nicht den Kopf dran stößt.
Ja, auf jeden Fall. Und auch in den Strophen, in diesen geilen, super merkwürdigen, ruhigen Strophen, da hört man schon Jules Geige.
Und Jules Geige, dein neuer Roman soll so heißen, ne?
Ja, glaube ich auch.
Was möchtest du denn über deinen neuen Roman Jules Geige eigentlich erzählen?
Also es ist ein tiefes Porträt meiner wirklichen Seele. Ich hab ja immer ein Doppelleben geführt, eigentlich. Ne? Eigentlich war in mir immer Jule. Ne? Auch wenn außen Friedemann dran steht, ist innen immer Jule gewesen und Jule spielt Geige.
Und Jule ist aber Jule spielt Geige bedeutet aber nicht, dass Jule auf einem Instrument Geige spielt, sondern dass das Instrument Geige an sich, dieses klassische Instrument Geige, ja die schönste Übertragungsform von Emotionen ist. Ne?
Auch von Krankheit muss man aufpassen.
Geige, dass man nicht Geige, ne? Ja. Analgeige bekommt zum Beispiel. Also die sogenannte Arschgeige, wie man im Volksmund sagt. Ja. Aber darum handelt dieses Buch nicht. Das Buch handelt über Jules Geige. Erzähl ruhig weiter.
Genau, meine Cousine Jule, da können wir jetzt auch vielleicht in diese Post-Band-Phase, ja. Ne, weil wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und auch wenn alle anderen sich als Wichser enttarnt haben und uns im Stich gelassen haben mit unserer geilen
so Kreativität, wie die Italiener
wenn
damals,
die halt nicht wollen, dann machen Italiener wir halt unseren eigenen Scheiß.
Die haben uns nämlich...
Nee, Klaus, das gehört jetzt hier nicht hin.
Was machst du denn jetzt? Ja. Aber wenn du laut wirst, denke ich, wir stehen hier in Chemnitz und wir müssen jetzt schreiben.
Früher,
ich
habe meinen Arm auch schon geredet. Ja, heute jetzt, aber wir haben ja eine Spezialsendung, da wollen wir diese Gesinnung verstecken. Tun, als wären wir nicht so.
Sind wir jetzt gut Menschen?
Ja.
Okay.
Und wir haben nämlich vor allen Dingen mit uns beiden auch, ne? Also wir haben uns regelmäßig besucht und jetzt, dann kommen wir auch langsam in die Zeit, wo dieses Podcast hier entstanden ist und haben einfach, wir waren die Einzigen, die noch da waren.
So wie die letzten Mohikaner, sage ich mal gerne, aber so wie die letzten Mohikaner plus zwei.
Ja.
Also der letzte, so wie der letzte Mohikaner plus zwei.
Plus mit einem Kumpel noch.
Oh Gott.
Oh, das muss doch aber nicht sein.
Die Katze hat gerade am Kabel geknabbert, muss man auch mal erzählen kurz.
Ja, da muss auch mal Platz für sein.
Muss Platz für sein. So wie Mozart sagt, in der Musik sind die Pausen auch die wichtigen Stellen.
Ja, stimmt, Mozart, was macht der eigentlich? Naja, jedenfalls Kugeln, haben wir dann unsere Heimstudios ausgebaut. Ne? Du hast dich in die Software gestürzt, in die Softwarebearbeitung, Cubase in und außen kennengelernt. Alle Plugins kannst du jetzt im Schlaf bedienen. Und ich habe so mir ein Sammelsurium an analogen Geräten und Effektgeräten zusammengesammelt.
Bodeneffektgeräte ohne Ende, Daisy Chains ohne Ende bei ihm.
Und wer nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird gezwungen, in die Daisy Chain einzutreten. Und unter anderem mit Jule, die jetzt da schon Geige gespielt hat.
Bei Vanilla Unicorn gerade.
Genau, habe ich auch ein anderes Lied aufgenommen. Es war, hat sie geschrieben und gesungen. Und das ist so ein bisschen.
Eigentlich hat alles sie gemacht.
Außer Gitarre gespielt und aufgenommen und so arrangiert.
Also sie hat eigentlich nichts gemacht.
Eigentlich hat sie nichts gemacht. Außer gesungen und Geige gespielt und das Lied geschrieben.
Also hat sie alles gemacht.
Eigentlich hat sie alles gemacht und ich nichts. Also wir haben beide alles und nichts gemacht.
Nee, man muss man auch sagen, also muss man wirklich das kurz dazu sagen.
Ganz kurz.
Jule und du, ihr seid ja auch Rotwolf.
Ja.
Im Internet zu finden, bei Soundcloud.
Bei Soundcloud, überall
bei Soundcloud.
Soundcloud
gibt. Und eigentlich bei Soundcloud hauptsächlich.
Genau.
Rotwolf.
Also bei Soundcloud sind wir überall.
Rotwolf. R-O-T-H Wolf.
Gibt auch viele Videos bei YouTube, fällt mir gerade ein.
Mhm. Genau. Nicht vergessen. Rotwolf.
Hallo.
Hallo. Und Rotwolf ist jetzt aber nicht gemeint, sondern das einfach mal so ein Side-Project hier. Ne?
Ja, weiß gar nicht, wo es ist. Egal.
Okay.
Bantry Mountain. Viel Spaß.
Heißt die Band?
Nein, so heißt das Lied.
Okay. Bis gleich.
Affe. Thank you.
Für mich ist sie eine Runde weiter bei The Golden Vox Voice.
The Golden Voice. Superstar.
Man muss sagen, Goldkehlchen, nicht nur ein Goldkehlchen, sondern auch privat eine 1A-Dufte-Type.
Eine richtig Dufter-Type.
Also wer die mal
als, richtig Berliner
Original als Freundin haben darf, der ist gut bedient. Schön verrückt.
Ja, hat ein ordentliches Ding zu laufen.
Und sehr, sehr, ein sehr liebes Mädchen, aber trotzdem sehr gute Tante.
Die Alte ist top.
Die Alte ist wunderbar.
Die ist noch gut.
Die ist noch gut.
Ja, da bleibt kein Auge trocken. Ne? Da weiß ich auch noch beim Aufnehmen, das war alles. Das hat sie geschrieben zum 90. Geburtstag unseres Großvaters, den du ja auch kennst.
Ja, über den wir schon mal einen Film gedreht haben. Durch unseren Dienst.
Ey, wir kriegen ja alles untergebuttert noch gleich. Könnt ihr auch den Link in der Beschreibung sehen?
Ich habe auch vorhin schon so überlegt, wollen wir nicht alle Songs zum Download anbieten?
Ja, bei Napster oder wo?
Nö. Ach so, ja, den muss man ja irgendwo hochladen erst, stimmt. Aber dann irgendwie in den Shownotes einfach einbauen zum
Download. Man könnte bei Soundcloud, könnte man das vielleicht so ein Album erstellen.
Müssen wir mal gucken, ne? Ob wir das machen vielleicht. Weil vielleicht kann man sich dann in Ruhe auch mal die Songs anhören, die wir da gekartet haben.
Naja, ob man das will, weiß nicht.
Naja.
Aber genau.
Jedenfalls tolle Musikerin, Jule, tolle Stimme, tolle Type, toller Song. Jetzt geht's weiter.
Die Oberweite, Cisa, Song, die Oberweite erwähnt, die ist oben auch richtig.
Die Oberweite ist richtig auf jeden Fall.
Vorderhütte.
Aber nicht nur die Oberweite oben, sondern auch die Oberweite unten.
Ach so, Oberweite unten. Hubraum.
Der Hubraum.
5700
PS.
Oh, dann schlägst du meine 20.
Ich habe doch gar keine Zahl gesagt.
Ach so,
trotzdem. PS gesagt. KW.
CC Mücken?
KW.
Na gut.
Okay.
Kilowattstunde.
Ich hätte auch noch einen Song auf Lager.
Hast du einen, den wir vielleicht zusammen mal verbrochen haben?
Ja, hier, den Song, den man vielleicht erst im Nachhinein erklären sollte. Aber ich bin ja nicht so ein Freund von Songs erklären. Ne? Du kennst es ja auch, dass man so vor Bands steht auf Konzerten und die dann irgendwie langwierig jeden einzelnen Song, warum sie den geschrieben haben, warum der so wichtig für sie ist und so weiter. Bei manchen Bands ist es tatsächlich auch wichtig, weil die Songs halt wirklich geil sind.
Aber
ja,
bei so einem ist es auch interessant, wie die dazu kommen.
Genau, und die Musiker selbst sind so interessant, dass man schon wissen möchte, warum die Songs schreiben.
Das ist ja bei uns nicht der Fall.
Erstmal das und zweitens ist auch nicht jede Story wirklich so interessant. Also auch wenn der Song geil ist, ich glaube, man kann manchmal das Publikum schon ganz schön abturnen, indem man die ganze Zeit über jeden, ja, und da ist mein Freund irgendwie nach Amerika gezogen und seitdem sehen wir uns nicht mehr und jetzt habe ich den Song geschrieben. So wie Nu zum Beispiel erzählt hat, mit der wir mal zusammengespielt haben, eine Künstlerin aus Hamburg, die hat doch mal erzählt, dass sie irgendwie in Deutschland gemerkt hat, dass sie so allein ist plötzlich und so. Und dann interessiert man sich auch für die Storys dahinter. Also wenn es echte Storys sind. Aber die Story über den Song, der sich da nennt, gar nicht verliebt, die interpretiert man lustigerweise eigentlich gar nicht für die, wo man eigentlich denken sollte dafür, dachte, dass sie gedacht wäre.
Jetzt bin ich ja gespannt, was lese ich, jetzt höre ich nochmal extra doll zu.
Schönen Gruß und schönen Dank. Gar nicht verliebt, da kommt er. Herzlichen Glückwunsch. Klopf, klopf.
Jo.
Herein.
Puh. Ein Trash-Abenteuer.
Halt muss man dich fest.
Sagen. Da muss man auch wieder sagen, dass wir im selben Haus aufgenommen haben, in dem wir aufgenommen die Opium Dance Sessions aufgenommen haben.
Ne? Nee, Little Lake. Die zweiten Sessions. Opium Dance Sessions waren ja bei euch im Proberaum.
Stimmt, ja. Stimmt. Wo wir Little Lake aufgenommen haben. Ja, Entschuldigung.
Ich werde dann so später so.
Aber du weißt ja, um welches Haus
es geht. Ich werde der Typ, der mit dir so rumreißt und immer. Nee, das war doch so. Hör doch mal, weißt du nicht mehr? Ah, ja, natürlich. Ja,
dann. Nee, du stehst dann, gehst dann da hin und stellst mich vor
der Demenzberater.
Guck mal hier, Klaus, das ist das Haus.
Da haben wir Opium, nein, nicht Opium
Dance. Das war da nicht.
Aber hier Opium Dance, nein, nein.
Nee, aber da haben wir uns dann auch nach Jahren dann mal wieder eingefunden mit einem Schlagzeuger, mit
Blumi, ne?
Zusammen, genau. Mhm. Und ich habe den Bass gespielt, du die Gitarre.
Oder andersrum.
Bei dem ja, weiß man jetzt gar
bei
nicht.
Bei dem was
anderes. Bass anderes, ja. Mhm.
Okay. Weiß ich noch, weil das mein Bassriff war.
Okay, also bis dahin hat es uns dann getragen. Dann gab es ja noch einen Song, Phobophobia, könnt ihr mal im Internet nachschauen.
Der war auch
geil. Wir können heute nicht.
Den haben wir komplett alleine.
Oder ich glaube, wir spielen nicht alle Lieder heute. Aber
nee, geht
ich würde mal sagen,
nicht. So viel Zeit haben wir nicht.
Wir machen noch einen Fake Blues Song, haben wir mal, oder hast du vorhin noch mal so angeboten, ne?
Genau, Fake Blues ist auch noch so ein Projekt von.
Projekt, also wenn es an Projekten mangelt bei uns, nee, dann mangelt es ganz bestimmt nicht an Projekten. Und wir haben alles, nicht, aber Projekte schon.
Das mache ich mit meinem Stiefvater zusammen, der auch selber so ein Lied nach dem anderen aufnimmt und Texter hauptsächlich ist. Für zwei Raum Wohnung, um mal ein Name zu droppen, hat er schon Texte geschrieben. Er ist in Amerika weltberühmt geworden.
International.
Das natürlich nicht, aber genau. Und dann ist es natürlich da auch wieder so eine Zusammenkunft von perfekten Sachen, wenn du da mal zu Besuch bist und er schreibt die Texte, ich denke mir das Lied aus und du singst es ein. Und dann ist wieder so eine Sache, wo dann alles irgendwie zusammenkommt und alles geil funktioniert. Und das ist auch einer deiner Favoriten, glaube ich. Ne? Du bist ja selber sehr kritisch immer, aber das findest du, glaube ich, auch
gut. Also ich finde die Songs immer gut. Ich bin bloß mit meiner Stimme nie so richtig zufrieden. Ich habe auch viel Probleme, mich selbst zu hören.
Stimmt. Ja, die ist auch scheiße. Ich selber jetzt auch
gut, machen. Gut.
Wird dann, ist es das letzte Lied, was wir heute hören?
Weiß ich nicht. Hast du nicht noch einmal einen? Können wir doch noch kommen.
Danach meinst du noch?
Na klar.
Na, erstmal.
Guck mal, die große sehen wir Musiksendung
mal
ist doch
heute. Sehen wir erstmal. Jetzt spielen wir erstmal das und dann sehen wir weiter. Hast du gehört?
Nö, ich will aber noch einen danach.
Wir spielen jetzt erstmal das und dann
sehen wir weiter. Aber warum können wir nicht gleich noch einen danach?
Mach jetzt das Lied an. Sonst ist gleich Schluss. Sonst ist gleich Schluss. Na, gut.
Nee,
dann ist gleich Schluss.
Nee, ich mach.
Na, dann mach Halbschlaf
jetzt. Kasta unten schimpft auch schon.
Halbschlaf. Vorletzte.
Sich selber.
Jetzt.
Wo nochmal?
Ja, danke.
Es ist windstill heute in meinem Traum. Ich lieg hier und träume unter einem Baum. Es ist windstill heute, Flaggen auf Halbmast. Ich treff Winston Churchill. Sturmtief.
Ziel geht. Sturm flog auf die Turmuhr, auf der es halb acht schlägt. Während du mich flach legst, während ich dich ansehe, es ist windstill heute. Flaggen auf Halbmast, ich treff Winston Churchill mitten im Halbschlaf. Schatten im Wind, windiger Traum. Ich lieg hier und träume unter einem Baum. Sinn für jeden, virtuelles Leben. Ich wache nicht auf, ich wache nicht auf aus diesem Traum.
Was für ein weirdes piece of shit.
Ja, schön trippy, ne?
Ja. Vor allem der Text. Was soll uns der Text sagen? Man trifft Winston Churchill mitten im Halbschlaf.
Das ist doch total unrealistisch.
Der Zuhörer fragt sich, wer ist Winston Flagge Churchill?
Wer ist überhaupt Winston Churchill? Ja, heutzutage Churchill. Muss man sich das fragen.
Das ist der Premierminister von Italien, nur um es mal kurz
zu sagen. Ach so, ja.
Der Amtierende.
Der mit Berlusconi da, ne? Immer so.
Nee, da bist du wieder in Spanien jetzt.
Ach so.
Aber ist egal. Die wollen sich ja aber von den Ukrainern trennen.
Mhm. Aber es ist schon krass, so die Entwicklung doch zu sehen. Ne? Es wird immer alles total frickeliger irgendwie. Also so nicht komplexer von dem vom Songwriting her, sondern.
Alles selbst, es wird alles mehr wir.
Jetzt mit Wir-Geschmack. Ja, es ist auf jeden Fall, also finde ich auch, ne? Die Musik ist ja meistens dann so mein Part irgendwie. Also bei den Fake-Blues-Sachen.
Aber da, glaube ich, liegt auch schon der Hase im Pfeffer begraben.
Und das Problem. Da haben wir doch schon das Problem identifiziert. Deswegen ist das alles so scheiße.
Nee, im Ernst ist es echt so, dass jeder seine Aufgabe hat und nicht im Bandverständnis von ich spiele Schlagzeug, du spielst Gitarre, sondern jeder weiß, was er kann und jeder nutzt genau das, was er kann und überlässt dem anderen das, was der gut kann. Und ich finde gerade bei Fake Blues, wenn ich dabei bin, ihr macht ja sonst Sachen auch viel alleine. Vielleicht hast du noch einen Song, den ihr mal selbst
gemacht habt. Wollte ich gerade sagen, als letztes vielleicht können wir noch Der Fluss spielen, weil das wäre dann auch das Aktuelle dann. Also dann hätten wir wirklich den Bogen geschlagen, den Kreis geschlossen, den Zylinder geformt.
Gefappelt.
Weil gefappelt, dann hätten wir meine ersten Gehversuche, um es nochmal, dieses hässliche Ding zu bemühen, mit den aktuellen, der ist wirklich halt vor einem Monat oder so fertig geworden.
Okay. Genau. Kann ich doch auch noch meinen letzten bringen. Meinen Radio Wave Song.
Oh.
Nee, lieber nicht.
Ja, dann hat jeder noch einen so, den er, wo der andere nicht dabei war, nicht den verderben konnte.
Die Suppe.
Muss aber gucken, nicht, dass es ein anderer Player dann ist. Nee, da findest du das nicht.
Der Fluss hier.
Na, ja. Wollen wir den als allerletztes spielen oder deinen als allerletztes?
Ach so, weiß ich nicht, sag du. Wollen wir meinen erst reinhauen?
Deiner ist noch so ein bisschen flippiger, glaube ich.
Meiner ist ein flippiger Song, auf jeden Fall. So ein 80s Dance Song. Gut, dann hau ich den mal rein.
Thank you.
Lange wie die ganze Woche, der ganze Song.
Ist das denn nun mal endlich mal zu Ende?
Radio Waves, das aktuelle Album von Lone Brian and the Freddy Horse bei iTunes, Spotify.
Er ist noch nicht fertig, hörst?
Ja, ist auch wirklich ein wunderschöner Song. Chips, die Chips sind
naja,
da.
Naja, Musik ist Geschmackssache, ne?
Chips sind da.
Endlich.
Fand den Song so unterhaltsam, dass ich mal ein paar Chips ausgepackt habe.
Ja, ich nutze mal richtig schön ins Mikrofon. Oh ja, sehr schön.
Guck mal, Prima, du holst ja auch noch hier, machst zwei Chips ab.
Lecker.
Und dann, welchen Song willst du denn jetzt eigentlich? Der Fluss, ne? Wollten wir jetzt hören zum Schluss?
Ja, wir machen jetzt mal Schluss mit dem Fluss, ne? Aha. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und aber eigentlich ist es uns egal.
Mir ist egal.
Mir auch.
Ja, hör mal noch. Nimm mal, bevor
nee, hör doch jetzt mal auf hier. Jetzt kommen die Chips aber beiseite. Du bist jetzt hier zum Moderieren. Ja, dann kriegst du nachher wieder, wenn du artig
cooler
bist. Ja, trink doch Cola, wirst du ja sehen. Kriegst du kommt wieder Bauchschmerzen nachher. Trink dich so schnell.
Oh, aua.
Trink dich
aua
so schnell. Ja, siehst du.
Ja, es war eine wunderschöne kleine Reise durch unser armseligen Leben, durch die Welt der Musik. liebe Zuhörer, wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Wir kommen demnächst wieder mit dem klassischen Quartett um 20 Uhr, gewohnt wie jeden Montag am
Montag. Ja, mal gucken, was die nächsten 20 Jahre Musik so bringen. Ne? Wahrscheinlich wird es alles nicht besser werden.
Zuhörer haben mir ausgerechnet, dass wir jetzt 25 Monate am Start sind. Mhm. Das bedeutet, wir haben die Zwei-Jahres-Grenze geknackt. Jeder beschissene Vertrag heutzutage geht noch über 2 Jahre, 24-Monats-Klausel. Wenn ihr da Hilfe braucht. Friedmann, wir sind doch eine lustige Sendung eigentlich.
Ja, normalerweise. Ja,
heute bist du emotional. Ne? Heute soll ich nicht so reinschlagen.
Kein Fuß reinhauen. Ist einfach so. Ich
weiß. Ist überhaupt nicht lustig.
Finde nicht lustig, was du so sagst. Aber. Okay. Kann ja auch nicht jedes Mal so sein. Ne? Mhm. Nächstes Mal, liebe Zuhörer, ist vielleicht auch lustig.
Glaube ich aber nicht.
Ja.
Herr Friedemann hat.
Oh. Herr Friedemann? Nennst du dich jetzt Herr
Friedemann? Ja, Friedemann.
Ach so, ich dachte.
Hat auch andere Sorgen.
Ja, ich habe andere Sorgen.
Video könnt ihr übrigens auch auschecken. Der Fluss von Fake Blues. Da kann man mich so ein bisschen, glaube ich, auch amerikanische Luft schnuppern, oder? Sind die Bilder nicht von Amerika?
Aus
Amerika? Sind
aus England.
Aus England. Da siehst du, na, du bist ja so ein.
Da war Daniel.
Come around.
Nee, Daniel war da.
Ach so.
Das ist, Bilder aus
der Ja, Daniel Jahr. Ist ja auch so ein Come around.
Aber es ist jedenfalls ein sehr Entschleunigung ist ja heute das Wichtigste in dieser Gesellschaft. Muss man einfach mal einen Gang runterschalten und da ist dieses Video und auch dieses Lied wie für gemacht. Bleibt uns gewogen.
Folgt uns bitte auf Facebook. Folgt uns auf Facebook.
Folgt uns auf Spotify.
Folgt uns auf Podigy. Kann man uns da folgen?
Ja, abonnieren kann
man
uns da.
Man kann's, abonniert uns bitte. Und vor allem, falls ihr einen Kommentar habt zu dieser Folge, ruhig mal einen Kommentar.
Nein,
da lassen. Ruhig mal einen Kommentar da lassen.
Ja, ja.
Egal, ob ihr uns gut findet oder scheiße, ob ihr Sachen verbesserungswürdig findet.
Einen Kommentar
wir möchten da. Gerne den Think Tank mit euch eröffnen. Mhm. Haut rein, Leute. Und noch eine Message für euch, fürs ganze Leben wichtig, folgt dem Fluss. Mhm. Also ich folge dem Fluss. Und du?
Also ich habe noch lange nicht genug. Vielen Dank für die ganzen Leute, an die ganzen Leute, die immer so treu nicht, als sag ich nicht.
Nee, lass mal. Sind das eh Kinder da?
Gar nicht. Sieh mich ein, dann würde ich lieber ein anderer sein. Ich will zum Meer, ich will zum Meer, ich will zum Meer, ich will, ich will, ich will zum Meer, ich will zum Meer, ich will zum Meer. Ich will zum Meer, 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 ich will zum